Herzlich willkommen zum Just Brew Podcast, dem Hobbybrauer-Podcast von Friedi und Dave. Wir sind heute bei Folge Nummer 25 und heute werden wir beide mit euch über das Thema Rezeptentwicklung reden. Und der Paul, der hat schon wieder so einen Brand. Der kann es gar nicht warten, bis ich hier mal vernünftig anmoderiert habe, der Sausack. Ganz liebe Grüße nach Dillhausen.
Ja, vielen Dank. Ja, du hast es erfasst. Ich habe wirklich Durst und ich hatte keinen Bieröffner mehr mit hochgenommen und deswegen gab ich hier gerade irgend so ein Stativ, so ein Mini-Stativ, was ich hatte genommen. Hat gut geploppt.
Ja, ich sag mal so, wenn du pünktlich gekommen wärst, hätten wir auch schon, hättest auch 5 Minuten früher das Bier trinken können. Aber nein, alles gut, komm. Wir sind ja hier nicht bei der Kirche, ne?
Richtig.
So. Was hast du denn da Schönes? Also erstmal Prost.
Erstmal zum Wohl.
Auch an euch, ja. Ne?
Genau, auch da draußen. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Folge 25, oder? Hast du es gesagt? Mhm. Sehr geil, oder?
Ja.
Ich trinke ein Aras Topaz. Da kann wahrscheinlich keiner was mit anfangen. Warte, hier oben muss ich dir das reinhalten. Das ist ein Bier de Garde von einem Hobbybrauer. Nennt sich Brauamt Moosbach aus Wiesbaden.
Jo.
Ein Brauerkumpel, der hat sich wirklich auf belgische Biere spezialisiert und Bier de Garde ist vielleicht auch nicht jedem im Begriff. Mir war es das auch nicht unbedingt, aber durch ihn bin ich da so ein bisschen rangekommen an den Bierstil. Ist sehr cool, also macht Spaß.
Habe ich auch noch nie gehört.
Bier de Garde?
Ach, Bier de Garde, ach so. Mhm. Ja, doch, ja. Ist doch so ein... Das kann man doch auch im Partygeil-Verfahren brauen.
Ja, kann man das?
Ja, ich meine, da gibt es ein Rezept zu in Jans Buch. Bierbrauen. Okay. Wenn ich mich nicht vertue.
Oh, das hat jetzt hier 8,1 Umdrehungen. Also,
genau, naja. Genau. Es gibt das Bier de Garde und dann gibt es auch so ein Leichtbier davon. Was man quasi mit dem Nachguss sozusagen braut.
Okay, aber nicht das Bier de Mars, oder?
Doch, tatsächlich. Doch? Ich meine, so heißt das, ja.
Okay. Ah ja, jetzt wird der Matthias in Wiesbaden wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn er das hört. Das hat er mir bestimmt schon 1000 Mal erzählt. Und ich trinke einfach immer nur das Bier. Was trinkst du?
Ja, Ich trinke mein Cream Ale. Also ich habe ja 2 gebraut. Und es ist auch schon mittlerweile relativ klar, dass immer noch so eine leichte Trübung, wenn man mal so guckt. Aber dass es jetzt seit knapp einer Woche kalt, also noch nicht mal. Von daher ist es noch relativ jung, schmeckt aber schon ziemlich geil und ich habe ja 2 Cream Ales, wie gesagt, gebraut, beide mit der 3470 vergoren bei Raumtemperatur unter Druck und eins mit Syrian Wolf gehopft und das andere mit Perle und ich bin total gespannt, die dann mal zu vergleichen und kann ja auch schon mal spoilern, darum wird es auch in unserer nächsten Folge gehen und deswegen habe ich gesagt, komm, ich mag das Bier, ich hätte gerne wieder so ein schönes Bier am Hahn und genau, deswegen habe ich mich dafür entschieden, ist auf jeden Fall echt sehr, sehr geil geworden.
Das Rezept, kann man auf jeden Fall gut trinken, ne?
Genau, das Rezept wird es dann übrigens dann nächsten Monat dann für die Patrons bei Just Brewed geben, habe ich mir überlegt, ich glaube, das könnte ganz gut passen.
Nicht diesen.
Ich würde dem Bier noch mal ein bisschen Reifezeit geben wollen, würde dann noch mal gucken, wie das mit Perle schmeckt und dann einfach mal schauen, welches ich besser finde.
Sehr gut, sehr cool.
Genau, ja. Aber wir reden ja heute auch über Rezeptentwicklung. Wir haben uns auch intensiv vorbereitet. Wir haben ja auch ganz viel darüber zu erzählen, weil wir ja auch schon beide seit ein paar Jährchen brauen und ganz viele Rezepte selber auch erstellt haben. Und von euch haben wir auch ganz viele Fragen bekommen, was uns auch total gefreut hat. Also es war wirklich krass, wie viele Leute uns da geschrieben haben.
Auf jeden Fall. Wir mussten uns auch erstmal so ein bisschen sortieren, die Fragen sortieren. Du hattest ja bei Instagram eine Story aufgemacht, da kamen relativ viel rein. Wir hatten aber auch so ein paar Mails bekommen, dann nochmal Nachrichten über Insta, wenn es nicht in dieses Antwortfeld gepasst hat, die Frage.
Ja.
Also aus allen Ecken und Enden ziemlich cool. Also, aber haben wir so gut es geht alles mit eingebaut und zu den Fragen kommen wir dann später auf jeden Fall auch nochmal.
Genau. Ja, Paul, what's brewing?
Oh ja, ich kann ja jetzt wieder mitreden. Auch wenn es nicht so cool war, muss ich sagen, was ich da so fabriziert habe. Aber ich habe einen Maibock gebraut. Ziemlich klassisch mit so 70, 75% Wiener. 20% Pilsner und 5% Kara-Pilz. In dem Fall, da haue ich halt immer noch so ein bisschen was rein. Und gehopft habe ich diesmal mit Hopfen. Da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Ich glaube, das war auch eine Hopfen Frage.
Gehopft?
Ja, wow. mit Hopfen, der weg musste. Mit
Omas Schuhsohlen. So.
Ja, damit stellst du deine Biere an.
Ja, genau, mit Quai.
Genau. Nee, ich habe quasi Hopfen genommen, der weg musste. Also normalerweise mache ich das auch recht klassisch. Vielleicht so Perle, Tettnanger, Mittelfrüh, jo. Irgendwie sowas in der
Magnum.
Richtung. Genau, aber ja, ich hatte noch Chinook da. Der hat halt seine 14% Alpha, habe ich gedacht, damit bitter ich ein bisschen. Und dann habe ich den Styrian Cardinal ja. genommen. Und damit habe ich eine Aromagabe gemacht bei 30 Minuten und bei 10 Minuten vor Kochende. Mhm. Ja, bin jetzt gespannt. Ich habe das Ganze zweimal gemacht. kann man ja auch mal sagen.
Ja.
Ich hatte ein leichtes Ausbeuteproblem, was bis jetzt nicht ganz geklärt ist. Und habe dann aus dem ersten ein Pale Ale gemacht. Und weil ich dann aber unbedingt Platz im Unitank wollte, um dann den Maibock wirklich zu brauen, habe ich das kurzerhand, weil ich einfach nichts anderes mehr habe oder nicht bereit hatte, nicht sauber hatte, habe ich es in meinen Sauerbier-Gäreimer gepackt. Habe es da mit der US05 und der S04 vergoren. Ist jetzt auch durch und habe überlegt, dass ich dann vielleicht noch mal etwas Brett hinzugebe und da irgendwie so ein Brett-Pale Ale draus mache, keine Ahnung. Ist ein bisschen gefreestylt, aber vielleicht trotzdem ganz cool. Und ja, dann habe ich einen Tag später direkt noch mal angesetzt und zwei Tage später und habe dann den Maibock gebraut. Und okay, der cool. ist jetzt mit 16,5 Grad Plato im Unitank gewesen und ich habe vorhin gemessen, wir hatten ja kurz telefoniert.
Ich habe es nicht mehr geschafft.
Ich bin jetzt bei knappen 70% EVG und es blubbert noch.
Zügig.
Ja, aber ich hatte auch einen krassen Starter. Das hat ja in unserer Brausportgruppen WhatsApp-Gruppe das auch wieder für ein bisschen Tam-Tam gesorgt. Ich habe knappe 5 Liter Starter halt auch reingegeben, was immer noch nach den Berechnungstoolen, nach diesen Yeast-Calculatoren zu wenig ist. Aber ja, damit geht's halt rasch, ne? Also es weißelt schnell auf, die Gärung startet fix. Haben wir ja in unserer Folge zu Starter auch drüber gesprochen oder warum man das machen sollte. Und gerade bei untergärig, ich habe bei 8 Grad angestellt und dann in den nächsten 1-2 Tagen auf 10 Grad kommen lassen und da stand es jetzt eine knappe Woche. Ja, mal schauen. Also ich denke mal, noch so ein paar Prozentchen hole ich noch raus. Ich mag die Maiböcke nicht, wenn die zu süß sind. Deswegen habe ich auch dementsprechend gemeischt. Und hoffe, dass die Hefe noch ein bisschen was wegknabbert, damit es so ein bisschen schlanker wird, das ganze Ding. Und dann geht's ab im April, Mai, wird gezapft, ey. Ich freue mich schon.
Wahrscheinlich schon früher.
Ja, wahrscheinlich schon mal. Wahrscheinlich gibt's schon mal so einen kleinen Angels-Share, den wird's schon geben, ja.
Ja, geil, ey.
Und Dave, lass mich raten, du hast Cream Ale gebraut.
Ja, ich hab's ja schon gerade irgendwie verraten. Aber ja, ich habe jetzt tatsächlich zweimal Cream Ale gebraut. Das hat auch einen gewissen Grund gehabt. Zum einen, wie gesagt, ich wollte einfach mal vergleichen, was dann die beiden Hopfen machen in so einem sehr dezenten Bier, wo eigentlich der Hopfen nicht so viel zu sagen hat, aber doch irgendwie sehr auffällt, weil ansonsten ja nicht viel mehr im Bier passiert. Ne? Das ist ja halt einfach ein sehr süffiges, ein Rasenmäherbier, sage ich immer ganz gerne.
In der Dachgeschosswohnung.
In der Dachgeschosswohnung, genau. Ja, man kann sich ja den Rasen und den Rasenmäher einfach vorstellen.
Ja, ja.
Man die passende ja auch Musik mal. Läuft ja immer.
Richtig, richtig.
Schön die Country-Tunes. Genau, und zum anderen wollte ich halt auch noch mal ein bisschen was an meinem Prozess noch mal ein bisschen schauen, beziehungsweise Beersmith noch mal ein paar Sachen einstellen, Verdampfungsrate noch mal messen und solche Sachen. Das kann ich euch auch nur empfehlen, gerade auch im Hinblick auf Rezeptentwicklung einfach mal ein Sud auch zweimal hintereinander zu brauen. Ihr könnt dann ja, wie gesagt, mit dem Hopfen variieren, wird dann die Schüttung aber gleich lassen, genauso wie die Hefe halt einfach nur, dass man einfach nochmal so ein Gefühl für die Parameter bekommt, weil gerade solche Werte wie Verdampfungsrate, Sudhausausbeute, wie viel Trub habt ihr vor dem Kochen, wie viel habt ihr nach dem Kochen an Volumen, solche Sachen sind unheimlich wichtig, wenn man die dokumentiert und das würde ich euch empfehlen, mal zwischendurch zu machen.
Ist auch was ich sehr gern immer wieder vergesse, dann doch nochmal irgendwie nachzugucken, das aufzuschreiben, dann eben für die Profile beim Brewfather, dass du das dann eben eingibst. Aber ich habe es jetzt zum Beispiel bei diesem kleinen Chaos-Suit gemacht, als es statt einem Maibock ein Pale Ale geworden ist. Und die Parameter haben alle gepasst, bis auf die Ausbeute halt. Da muss ich nochmal ran. Aber es war schon cool, oder es ist halt einfach cool, das zu sehen, wenn du auf deinem Pre-Boil-Volume kommst, also vor dem vor dem Kochen quasi auf die Literzahl, die berechnet wurde vom Tool, wenn das danach passt, also wenn du die Verdampfungsrate im Griff hast und wenn dann auch so viel im Gärtank landet, wie du dir das so vorgestellt hast, gerade bei mir oder bei anderen, die vielleicht ein paar mehr Schläuche, Rohre und so weiter dran haben, bis das Ding dann irgendwann mal im Gärtank ist, ist es halt schön zu wissen, ja, wie viel Schwund ist denn da eigentlich? Was bleibt denn zum Beispiel im Gegenstromkühler hängen?
Und, stimmt.
Deswegen muss man, also man kann das natürlich, man könnte es natürlich noch durchkriegen mit CO2, aber also,
naja. Ein bisschen Schwund ist immer.
Genau, das denke ich mir dann auch. Also das ist dann halt leider so. Aber
sollte wenn man dann weiß, lieber mit einplanen.
Genau, wenn man es weiß, plant man es halt einfach bei der Rezeptfindung mit ein. Aber da sind wir ja schon fast beim Thema, aber vorher haben wir noch ein paar andere Sachen, oder Dave?
Ja, genau. Aber ich bin, wie gesagt, echt überrascht. Das ist doch, also schon schön klar. Also ich meine, es hat noch so eine leichte Sprühung, aber
er ist leicht verliebt. Er ist ein bisschen verliebt in sein Cream.
Ich bin echt wirklich sehr, sehr zufrieden. Also ich werde noch nicht zu viel über das Bier verraten, das wird dann ja in der nächsten Folge kommen, aber doch, Styrian Wolf, auch wenn ich am Anfang, gut, ich meine, das ist ja jetzt erst eine Woche irgendwie kühl, ne? Also ich habe es ja erst vor einer Woche ungefähr das erste Mal probiert und ich denke, das braucht doch sicherlich noch ein paar Tage, aber es ist jetzt schon also sehr gut trinkbar und ab jetzt trinke ich es ja auch ab und zu mal ein Gläschen. Ich dachte erst, das Steven Wolf ist ein bisschen zu fruchtig und ich finde es krass, ich habe ja wirklich sehr wenig Hopfen nur bei dem Bier genommen. Es waren 20 Gramm auf 20 Liter Würze, 10 Gramm Vorderwürze, 10 Gramm 5 Minuten mitgekocht und Hammer, wie krass der Hopfen doch rauskommt. Bin ich echt sehr, sehr beeindruckt und auch vom Geruch her, dass die Perle kommt auf jeden Fall da anders raus, also der Hopfen. Wir haben wieder Zuwachs auch bei Patreon bekommen. Auch das ist mega geil. Auch nochmal fetten Dank, dass so viele Leute sich dazu entscheiden, uns so zu supporten und gerne auch weitermachen. Also wir freuen uns da halt auf jeden Fall. Dadurch können wir halt auch immer weiter halt den Podcast optimieren und vielleicht auch mal, nochmal ein paar interessante Experimente machen für euch. Ja, also gerne auf patreon.com/justbrewit einfach vorbeischauen. Wir werden diesen Monat auch wieder zwei Rezepte reinpacken. Ich weiß auch meins schon. Paul.
Ich habe meins verraten. Ich wollte eigentlich mein Maibock-Rezept reinstellen. Aber ja, ich habe genug Rezepte. Ich suche mir ein schönes raus, was man jetzt brauen kann, damit es dann irgendwie zeitlich so ein bisschen passt. Gucke ich immer für euch, dass ich da was Gutes finde.
Ich wollte gerade sagen, also da braucht ihr euch bei uns keine Gedanken machen, dass wir da nichts Tolles finden. Ja, sehr schön. Wir haben sogar heute noch was. Wir hatten jetzt auch sehr lange keine Bier-Review mehr, glaube ich.
Stimmt.
Genau. Ich bin mir gar nicht sicher, wann die letzte war. Ich glaube, in der letzten Folge in der letzten Folge, klar, wir hatten ja doch von den Hefezüchtern das Black is Beautiful, hatte ich doch nochmal.
Ah, das hast du ja bekommen, quasi als kleines Weihnachtsgeschenk so ungefähr.
Das
ne?
war voll das cool. Doch. Ja.
Aber wir haben jetzt trotzdem wieder
übrigens, eine. Ganz kurz, ich habe einen Blog auch aufgemacht. Der ist noch nicht ganz fertig. Ja. Genau, heißt auch malzundhopfen.net. Und da habe ich auch schon ein bisschen was zum Black is Beautiful Imperial Stout geschrieben. Da wird auch ein Video nochmal zu kommen. Also auch wenn ihr jetzt sagt, okay, zuhören oder die ganzen Tag nur Videos gucken, ist nicht so euers, gibt es jetzt da auch nochmal ein bisschen geschriebenen Content von mir. Packe ich euch in die Shownotes.
Ja, cool, Dave, dass du da auf jeden Fall auch jetzt mit dabei bist, mit im Bloggerboot quasi. Bin gespannt, was du da so für Erfahrungen machst und Sharing is caring, ne? So ungefähr. Das kriegen wir hin, dass wir uns da irgendwie so ein bisschen verlinken und das dann groß machen, beziehungsweise über den Podcast kriegst du da sicherlich schon einige Leser dazu.
Ja, wird mich auf jeden Fall freuen.
Schaut mal rein.
Und genau, zurück zum Thema Bier-Review. Wir beide haben ja Post von einem unserer treuesten Zuhörer bekommen.
Das muss man wirklich mal sagen. Also ich glaube, wenn es irgendwie so Auszeichnungen irgendwo gäbe, er wäre mindestens auf dem Treppchen, wenn nicht ganz oben. Also Christian Tille, Ist das auch der richtige, ist ja wahrscheinlich auch der richtige Name, oder?
Ja, ja.
Wir dürfen den wahrscheinlich hoffentlich auch erwähnen.
Ja, haben wir auch eh schon.
Ja, okay, gut. Also der Christian hat uns
Bier geschickt. Heißt auch bei Instagram so.
Ah ja, stimmt. Deswegen weiß ich es auch wahrscheinlich. Ja. Mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall hat er uns Bier geschickt, auch weil er uns so viele Fragen stellt, ne?
Ja, also
und einfach mal Danke sagen wollte.
Genau, freut mich auch auf jeden Fall. Ich habe auch schon zweimal von ihm Biere bekommen. Ich habe nur nichts zurückgeschickt, das tut mir leid. Aber irgendwie, ich weiß, ich hasse immer noch Flaschen abfüllen. Aber vielleicht, wenn ich jetzt dann endlich den iTap mal angeschlossen habe, dann vielleicht werde ich mich mal darum kümmern. Wir haben eine ganze Serie an Bieren bekommen. Wir wollen aber heute erstmal eins verkosten. Vielleicht verkoste ich später noch ein zweites alleine. Mal gucken, oder vielleicht du ja auch. Können wir spontan entscheiden.
Wie es halt so läuft, ne?
Genau, ich trinke jetzt auch noch mal ganz kurz meinen Schluck Cream Ale aus. Und du kannst ja noch mal sagen, welches Bier wir trinken werden.
Ja, ich bin froh. Ich bin froh, dass das mit dabei war, weil ich habe es ja immer noch nicht gebraut, was ja absoluter Frevel ist. Das ist das Siebenkorn-Landbier nach unserem geschätzten Zuhörer und irgendwie immer mal mit dabei sei er, Bernd. Und der Bernd Unger hat ja diese Braumischung erfunden, beziehungsweise das Rezept dazu. Und der Christian hat uns ein Siebenkorn-Landbier geschickt, unter anderem ein Siebenkorn-Landbier. Und wir dachten, das passt einfach gut. Der Bernd war schon immer mal hier im Podcast als Gast dabei. Und wir dachten, wir machen uns mal das Bierchen schön gemütlich auf. Und ich habe es dann endlich wenigstens auch mal getrunken. Ich bin sehr, sehr gespannt. Zischt auf jeden Fall schon mal sehr geil. Dave kommt auch zurück mit dem Bier in der Hand. Bin gespannt. Ach, guck an hier. Das sieht doch lecker aus.
So, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Dir hat es irgendwie schöner geploppt. Na gut.
Ja, ne? Ist gekonnt.
Bei mir hat es einfach nur so ein bisschen gezischt.
Hast du auch schon erzählt, dass das mit 10% Rauchmalz eingebraut ist?
Nö. Das wusste ich ja auch nicht. Also, wir hatten natürlich einen netten Brief dabei, aber als der Dave gesagt hat, er hat auch Bier vom Christian bekommen, haben wir uns nur kurz geeinigt, auf welche Flasche ich jetzt aus dem Kühlschrank mit hochbringe zur Aufnahme und habe das Briefchen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber das Rauchmalz ist, kann ich schon mal spoilern, finde ich ziemlich geil hier drin.
Ich riech's auf jeden Fall schon ein bisschen. Ganz dezent, aber.
Krass, ich finde es im Geruch total. Boah, das ist aber ein cooles Bier, muss ich echt mal sagen. Nicht schlecht.
Du hast es noch nie getrunken?
Nee, hab's noch nie. Ich hab's jetzt gerade gesagt, als du es geholt hast. Ich hab's noch nie gebraut und ich hab's noch nie getrunken. Keine Ahnung, ey.
Also ja. Es ist, als ob Paul jetzt gerade geweiht wird.
Ja, ist wirklich so. Eigentlich müsste ich mir das über den Kopf schütten oder so, ne? Oder so ein paar Tropfen.
Ja, Prost, ich probiere jetzt auch mal. Okay. Ist deutlich im Geschmack da.
Ich finde, es aber ist viel mehr im Geschmack da, aber ja. im Geruch dezenter. Was ich cool finde, ist, das Bier hat eine schöne Restsüße.
Jo.
Und das in Verbindung mit Rauchmalz, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, Dave, als wir bei Pfalzmalz mal eingeladen waren, zu einem kleinen Grillabend, da hatten wir auch ein Rauchbier.
Natürlich,
mit einer krassen Restsüße. Und diese Kombination finde ich wirklich super, muss ich einfach sagen. Hatte ich so nicht auf dem Schirm, weil die meisten Rauchbiere, die ich hatte, halt klassisch untergärig und relativ hoch vergoren waren, aber mit so einer
schlank, ne?
Genau, aber mit so einer doch schönen Restsüße ist das irgendwie ein geiles Erlebnis und schmeckt halt nicht ganz so heavy.
Also ich muss auch sagen, ich finde es sehr, sehr lecker. Ich finde, das Mundgefühl ist auch total geil. Ich denke, das liegt halt auch an der Sechskornmischung so. Der Schaum ist top, also ich meine, der Schaum ist mega, mega weich und ich habe halt immer noch so gute 3 cm Schaum auf dem Bier und auch die Restsüße, wie du sagst, das passt ja auch richtig gut, erinnert mich von der Restsüße her auch so ein bisschen an das Schlenkerler Weizen, das rauchige Weizen, von denen ist es auch mega gut, also wirklich, ist ein tolles Bier. Ich habe jetzt ein bisschen was anderes erwartet, muss ich ehrlich sagen, weil man schmeckt, also beziehungsweise dieses richtig Kernige, das hat man jetzt nicht mehr. Das Rauchmalz überlagert das komplett.
Ich finde, ganz kurz möchte ich dazwischen grätschen, dass du kennst es jetzt auch schon ein bisschen. Ich bin jetzt quasi ja hier absolut Neuling, was das angeht.
Ich habe es aber auch lange nicht mehr getrunken, muss ich sagen. Ich mach's
jetzt auch nochmal. Ich finde, man trinkt es und im Abgang hast du ganz, also immer wieder den gleichen Ablauf. Im Abgang hast du die Süße, dann kommt das Rauchige dazu und dann kommt nochmal was Getreidiges hinterher und das ist wahrscheinlich dann eben, was das Bier an sich ausmacht. Ist dezent, aber ich finde es richtig gut gelungen und das läuft gut rein. Also Christian, vielen Dank, geiles Bier.
Sehr, sehr gut, wirklich. Also Hammer, gut gemacht. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen was anderes erwartet, aber das heißt nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, es ist ein sehr, sehr gutes Bier. Also wirklich cool. Ich weiß nicht, mit welcher Hefe vergoren wurde, aber ich denke, die OGA9. Wahrscheinlich. Ah, okay. Also das ist halt die Haushefe quasi für das
Die Bernd-Unger-Hefe.
Ja, wo jeder sich halt auch über einen schlechten Endvergärgrad beschwert, aber irgendwie beim Bernd, weiß nicht, immer 70-75%.
Ja, das sagt er so.
Ich bin da auch manchmal gar nicht so sicher, aber ja.
Der rundet auf.
Ja, cool, ey, Hammer. Und da sieht man ja auch, was man wieder so mit Rezeptentwicklung halt auch anfangen kann, ne? So zum Thema ein bestehendes Rezept
nehmen und
das einfach so ein bisschen abwandeln. Ich meine, das muss man sich auch erstmal trauen bei dem Rezept.
Ja, das stimmt. Das ist eigentlich in Stein gemeißelt.
Ja.
Wir haben uns überlegt, beziehungsweise ich, und ich habe Dave gefragt, ob das hier reinpasst.
Darf er das?
Darf er das, genau. Und Dave hat ja gesagt. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich bin ja so ein bisschen Equipment geil und kaufe mir da wirklich auch manchmal Sachen, die ich nicht unbedingt brauche. Das versuche ich auch immer wieder dann als Antwort zu geben, weil ich ganz oft die Frage bekomme, was macht es denn besser oder was kann das besser als das
braucht
andere?
Braucht man einen Unitank und eine Herms und alles, um ein gutes Bier zu brauen?
Ja, genau. Und dann sage ich immer wieder, nee, brauchst du nicht, aber mir macht es halt Spaß. Und weil ich dazu schon relativ viele Fragen bekommen habe, die ich auch nicht immer beantwortet habe, kann man auch mal sagen.
Ja, kenne ich.
Und wir jetzt auch eine Mail dazu bekommen haben, dachte ich, ich mache so eine kleine neue Rubrik und irgendwie keine Ahnung, Fredis Equipment-Ecke. Hallo. Aber Dave hat ja natürlich auch manchmal neue Sachen, aber die sind halt manchmal nicht ganz so cool. Dave braut halt viel.
Ja, ich hab ja schon zwei Sude jetzt dieses Jahr, aber du ja auch.
Ja, stimmt. Ungewollt, aber egal. Also, wir wollten so eine kleine neue Rubrik reinbauen, also dass wir Equipment so ein bisschen vorstellen oder neue Gadgets vorstellen, die so auf den Markt kommen, die wir vielleicht schon genutzt haben. Das können auch Kleinigkeiten sein, aber halt auch Sachen, die so einen gewissen Drive kriegen. Und von was ich jetzt genau spreche, ist der iTap. Ich hatte den ja schon ausgiebig im Test. Ich hatte ja auch eine kleine Kooperation mit Bohl, wie auch immer, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht, egal, mit der Firma, die das herstellt. die sind echt cool, die sind super schnell im Support, das muss man auch mal sagen. Und die haben ja diesen iTap rausgebracht, also einen Gegendruckabfüller, der quasi wie ein Zapfhahn aufgebaut ist, würde ich es jetzt mal beschreiben. Ja. Genau, schaut es euch einfach mal an, wir können ja auch einen Link zu meinem Video oder zu meinem Blogpost mit reinhauen, dann könnt ihr es euch nochmal angucken, wer es nicht kennt. Die Frage, die immer wieder kommt, ich habe es mir halt einfach gemacht, beziehungsweise Dave, bei dir wäre es ja dann auch so, du hast den ja auch bekommen. Hinten an diesem Teil hast du quasi den Eingang für CO2 und den Ausgang, also wenn du dann regulierst, dass das CO2 wieder abgeblasen wird, dass du dann eben so ein die meisten nennen es Kotzschlauch hast oder halt quasi so einen Schlauch dran machst, wo dann das überflüssige Bier oder das bisschen Schaum rauslaufen kann. Und der Eingang eben, der ist eine ganz normale Tülle. Ich glaube, für 4 mm Innendurchmesserschläuche, also wirklich sehr, sehr kleine Schläuche. Das Problem ist, dass der hinten zwei Anschlüsse hat. Und zwar einmal ist im Prinzip kein Problem, aber es macht's ein bisschen tricky, wie das gelöst ist. Du hast hinten zwei Tüllen, einmal für den CO2-Eingang, um eben die Flasche vorzuspannen und einmal den Ausgang, wie man dann eben reguliert, wie viel CO2 die Flasche wieder ablässt, wenn man füllt. Und der diese Schlauchtülle für den Eingang, die ist eben für diese normalen Bierschläuche gemacht. Ich glaube, das sind 7 mm Innendurchmesser, diese ganz normalen Bierschläuche. Mhm. Und Die meisten haben aber jetzt so mit iKegger und diese ganzen Geschichten eben auf Push-Fittings, John Guest und so weiter umgestellt und haben diese, wie heißen die Schläuche, also diese etwas sperrigen.
Ja, diese so nicht so flexiblen. Das sind keine richtig. Silikon, sondern ich glaube, PVC ist das nicht, ne?
Ja, aber halt so ein, ja, so ein Plastikanteil haben die natürlich, ja.
Die sind halt wirklich sehr, sehr unflexibel. Also das nervt mich auch tatsächlich bei ein, zwei Sachen, aber naja.
Ja, aber das Coole ist halt, dass du, deswegen baut man ja viel darauf um, dass du eben mit diesen Push-Fittings mal schnell was ab- und wieder anstecken kannst oder andersrum. Und wenn du halt eine feste Schlauchtülle benutzt, wie an dem iTap, dann ist das eben so ein bisschen schwierig. Und was ich immer gefragt wurde, ist, wie ich das umgebaut habe, weil bei mir kann ich das eben anstecken. Aber ich habe das halt ganz, ganz simpel und wirklich nicht jetzt übertrieben professionell gelöst. Ich schnapp mir dann immer einen Schlauch, eben von diesen Push-Fittings, so einen starren Schlauch, der da einigermaßen auf die Tülle draufpasst. Den könnt ihr warm machen, wenn er nicht ganz drüber geht. Also wenn die Tülle ein bisschen zu groß ist, dann einfach kurz im Wasserkocher. Da kriegt ihr eigentlich alles auf jede Tülle drauf mit ein bisschen Gefummel. Und daran habe ich dann einfach so ein 90-Grad-Winkel-Push-Fitting dran gebaut und kann dann von meiner CO2-Flasche aus dem Kegerator eben den Schlauch, den ich sonst an einem Bierfass packe oder zum Dosen abfüllen oder für irgendwas anderes, den kann ich eben auch mal schnell in den iTap stecken und die Flaschen vorspannen beim Abfüllen. Und das geht halt super easy. Ja. Wichtig ist, dass ihr da einfach noch eine Schlauchschelle drum packt über die Tülle, dass euch da halt nichts abfliegt. Aber dann habt ihr das ganz schnell gelöst. Und der iTap an sich ist halt einfach ein, habe ich ja schon erwähnt, auch, ich glaube auch in irgendeinem Podcast-Folge.
Ja,
bin mir gar nicht sicher. Es ist einfach ziemlich cool. Viel Plastik, das muss man so ein bisschen wollen. Manche mögen das nicht so, aber für das, was er halt tut, für Flaschen erfüllen und das im Akkord, muss man wirklich sagen. Also das Ding, Dave, ich kann es dir auch nur empfehlen, einmal eingerichtet und einmal verstanden, was jetzt auch nicht super schwer ist, dann ist Flaschen erfüllen mit Gegendruck für dich halt wirklich kein Hexenwerk mehr und es wird dich auch nicht mehr nerven, weil das einfach wirklich von der ersten Flasche an funktioniert. Und das finde ich auch ziemlich krass.
Aber das ist echt gut. Ja, ich weiß ja noch, wie ich mich letztes Jahr aufgeregt habe, was das für ein Drama war, dass ihr alle den iTap alle schon da hattet. Und bei mir hat das ja irgendwie 3 Monate gedauert, bis der dann gekommen ist.
So. Ja, die hatten halt am Anfang noch keinen Vertrieb so richtig in Europa. Das ist ja eine russische Firma. Ja. Und das war alles so ein bisschen schwierig. Mittlerweile hat ja auch Hopfen und Meer das Ding. Und
ja, genau. Ich glaube,
Braubebo und wie sie alle so heißen, die ganzen Shops in Deutschland, die haben den jetzt auch mit im Line-Up.
Ja.
Was ja auch absolut Sinn macht. Ich denke, dass die einfach auch gemerkt haben, dass sich das Ding gut verkauft, weil es sich halt rumspricht. Du kannst es wie ein Zapfhahn in deinen Kühlschrank einbauen oder irgendwo dran drehen oder du, was weiß ich, machst dir ein Loch in einem Brett, ne? Oder so. Ja, genau. Du kannst es halt da aufbauen, wo du es brauchst, hängst die Flasche ein, spannst die ein und dann geht's los und fertig.
Ja,
dadurch, dass das Bier halt so cool reingedreht wird, ist es halt so entspannt. Genau, es läuft
deine Flaschenwand entlang. Ja.
Genau, es läuft halt so entspannt rein, dass es wirklich dann beim Abziehen ganz, ganz wenig Schaum oder ganz, ganz wenig Schaum entsteht und das nicht so überschäumt und zischt und macht und tut.
Ja, ja, das ist echt mega gut. Nur ich wollte noch kurz sagen, dafür, dass das halt am Anfang so ein Drama war, bis das Ding gekommen ist, habe ich damit noch nicht so viel gemacht. Ne? Also,
naja, ja, kam vielleicht dann auch zum falschen Zeitpunkt, oder?
Ja, wahrscheinlich auch. Ja, weißt du, weil irgendwann war das dann so, okay, jetzt ist das endlich da, aber dann hast du irgendwie, war ich auch schon genervt. Und,
ja.
Aber ich werde das jetzt dann auch endlich mal angehen. Ich habe, weil ich meine, ich vergehre ja jetzt auch fast alles wieder in Kegs, von daher macht das schon Sinn bei mir. Und mit dem Floating Dip Tube schön das klare Bier von oben halt.
Ja, damit ist es, das ist eine geile Kombi. Dann kannst du halt mal schnell irgendwie einen Sixer abfüllen und gehst zum nächsten Stammtisch oder so, weißt du?
Ja, genau. Oder verschickst mal eben was, ne?
Ja,
oder verschickst mal was. Ja, mega cool. Ja, ihr wisst ja, wir haben ja immer hier ein bisschen vorgeplänkelt bei Just Brew It. Ich finde aber auch, dass es trotzdem irgendwas, wovon ihr auch profitiert. Und ich finde auch, wie gesagt, hatten wir auch schon ein paar Mal, wenn ihr nur Infos wollt, dann könnt ihr einfach verdammt nochmal ein scheiß Buch lesen.
Ja, okay.
Gut. Nein, alles gut.
Das war eindeutig.
Ja. Okay, genau, Rezeptentwicklung. Wirklich ein Thema, das mich auch zumindest von meinem ersten Sud an tatsächlich begleitet. Ganz kurz nur als Einleitung. Ich weiß noch, ich habe ganz, ganz, ganz viel Recherchearbeit gemacht, bevor ich das erste Mal gebraut habe. Ich habe sicherlich 2, 3 Monate straight Sachen gelesen. Ja gut, 3 Monate vielleicht nicht, aber 2 auf jeden Fall. Und ich habe das Buch Craft Beer einfach selber brauen vom Ferdi bestimmt 30 Mal hintereinander gelesen, also wirklich 30 Mal. Ich habe es in 2 Tagen durchgelesen und dann wieder gelesen und wieder gelesen. Und ich weiß noch, mein erstes Bier war ein Pale Ale. Angelehnt an dem vom Ferdi aus dem Buch. Allerdings habe ich da schon direkt angefangen, ich möchte gerne andere Hefe benutzen und ich möchte auch mehrstufiges Maischeverfahren und nicht Kombirast. Und ich habe tatsächlich direkt vom ersten Sud an angefangen, an meinen eigenen Rezepten rumzudoktern. Wobei der zweite dann wieder Simcoe IPA war, dafür das dritte dann Dekoktionsweizen nach Hermann-Verfahren.
Nicht schlecht, du wolltest das halt gleich wissen, ne? Ja. Aber so bist du halt, aber Gibt's Parallelen zu mir, als ich dann entschieden hatte, dass es jetzt wirklich so All-Grain-Brewing wird, also dass jetzt kein Extrakt mehr benutzt wird und ich mir jetzt irgendwie was hole, wo ich wirklich Malz in der Hand habe und schrote und mache und tue. Genau. Ich weiß gar nicht mehr, es ist auch so ein ganz klassisches Altes gewesen, aber nicht das, was du gelesen hast. Ich glaube, Bier einfach selber brauen oder so. Und das habe ich auch, ich habe es immer wieder gelesen, dachte, okay, jetzt habe ich die Schritte alle im Kopf, ich habe es verstanden, jetzt weiß ich, was ich machen muss.
Ja,
und dann
genau.
Bin ich irgendwie am nächsten Tag aufgewacht und dachte so, nee, warum muss ich das nochmal machen oder das und so. Dann ja. Nochmal gelesen, immer nochmal, genau, also so ging es mir auch.
Und beim Brautag habe ich auch noch reingeguckt.
Ja, und beim Brautag ist es dann trotzdem nicht hundertprozentig gelaufen, aber ist ja auch egal, so ist es halt. Aber Learning, das Coole ist halt an dem Thema Rezeptentwicklung, dass das ja ein nicht nur am Anfang irgendwie tangiert, betrifft und man sich da Gedanken macht, sondern das ist ja, hast du ja immer wieder. Und
ja.
Da gibt es einfach super viele oder es gibt einfach verschiedene Herangehensweisen, ne,
für die
Leute. Das hat man auch so ein bisschen gesehen aus den Fragen beziehungsweise Kommentaren, die wir so bekommen haben zu dem Thema. Wird diesmal auch ein bisschen anders, glaube ich. Es wird ein bisschen interaktiver, weil wir einfach super viele Fragen bekommen haben und gedacht haben, okay, dann seid ihr halt dran, dann beantworten wir die halt mit. Ne? Seid halt dran.
Genau, jetzt werdet ihr an den Pranger gestellt. Nein, Quatsch. Also ich fand auch, ja, man merkt halt auch irgendwie so von der Art und Weise, wie die Fragen so gestellt wurden. Und jeder hat auch so ein bisschen so andere Schwerpunkte. Und ja, da werden wir auf jeden Fall alle nach und nach hier beantworten. Also grundsätzlich, was ich finde, das Wichtige ist oder das Wichtigste bei der Rezeptentwicklung, die Zutaten kennen. Also das ist, finde ich, das Allerwichtigste, weil wenn du die nicht kennst, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig, bis unmöglich ein gutes eigenes Rezept zu machen. Ich meine, natürlich kann man auch ein bisschen kopieren und das ist auch nichts Schlimmes. Das können wir auch einfach so sagen. Auch wir gucken uns natürlich bei Stilen, also zumindest mache ich das, wenn ich jetzt einen Stil gar nicht kenne, natürlich gucke ich mir dann erstmal auch mal andere Rezepte an. Das heißt, also ich habe natürlich so eine gewisse Grundidee, die ich dann im Kopf habe, aber das muss ich nicht immer mit dem decken, was ich dann hinterher an Rezepten dann lese. Und aus den beiden Schnittpunkten oder Schnittmengen mache ich mir dann halt meistens mein eigenes Rezept. Und wie gesagt, also gerade auch am Anfang würde ich euch empfehlen, braut lieber Rezepte nach, bevor ihr da jetzt anfangt, selber großartig rumzudoktern. Ich habe auch schon mal gesehen, dass Leute irgendwie, weiß nicht, 80% Karamalze genommen haben, weil sich das gut angehört hat und ne, dann geht das halt einfach schnell schief.
Und das ist ja blöd. Es liest sich ja auch immer schön, wenn man die Aromenbeschreibung von den Malzen und auch von den Hopfen hat, aber genau, du hast es ja auf den Punkt gebracht. Einfach die Zutaten kennen und warum wir auch gedacht haben, es ist jetzt einfach wieder Zeit, diese Folge zu machen, Rezeptentwicklung, weil wir jede Zutat, die so reinkommt, sagen wir mal nach Reinheitsgebot reinkommt,
genau.
das haben wir in der Folge abgehandelt und die verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Also wir haben Wasser, Malz, Hopfen, Hefe und andere Mikroorganismen alles schon mal irgendwie separat abgehandelt und haben das aber noch nie so richtig auf den Punkt zusammengebracht, wie wir da vorgehen oder wie ihr da vorgehen könnt. Und deswegen sind wir jetzt dabei. Und wenn man eben sich so eine... Also ich habe es am Anfang so gemacht, ich habe mir wirklich die 4 Zutaten genommen und habe mir einfach gesagt, okay, ich fange jetzt mal Ich glaube, es war damals mit Malz, weil ich bin so Richtung Märzen. Ich mache das mal in Anführungsstrichen, weil es war natürlich nicht untergärig, aber in so in die Richtung gegangen und habe mir halt viele verschiedene Malze angeguckt und habe da sehr viele Basismalze benutzt und habe die einfach ausgetauscht gegeneinander, ganz, ganz oft 100%. Und habe dann einfach geguckt, wie wird das Bier, wenn ich irgendwie Wiener benutze, wie wird das Bier, wenn ich nur ein Pilsner Malz benutze, wie wird es mit Myma, vielleicht eine Myma 2, was ist, wenn ich es kombiniere, dann kann man ja so ein bisschen reingehen in die Geschichte und bin dann übergegangen zum Hopfen, der mich ja bis heute nicht loslässt, so eine Zutat, die mir einfach sehr viel Spaß macht und bin erst spät, muss ich sagen, dann zur Hefe gegangen und noch viel später zum Wasser, aber So, wenn man sich so ein bisschen rantastet, vielleicht so einen kleinen Plan macht, auf was habe ich eigentlich am meisten Bock?
Das interessiert mich am meisten, genau.
Ja, genau, ja. Weil es bringt ja nichts, sich von Anfang an dann schon zu quälen, sozusagen, boah, jetzt lese ich mir da so die ersten zwei Seiten über Hopfendorf.
Über Wasser. Durch.
Ja, oder über Wasser und es geht nur um Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren gerade. Dann schnappt euch doch einfach Malz. Malz ist irgendwie eine coole Zutat. Es ist die Grundzutat, um den Körper zu schaffen. Vielleicht ein Maischeprogramm dazu suchen, was zu eurem Geschmack passt. Und dann geht es halt einfach los. Ja. Genau. Und ist halt dann einfach die Grundlage dafür, später dann eben auch eigene Rezepte zu machen oder wie jetzt der Christian mal ein vorhandenes Rezept umzuschreiben. Nach eigenen Bedürfnissen, wie es halt so besser schmeckt vielleicht oder wie man es noch ein bisschen geiler findet.
Oder mal einfach ausprobieren möchte.
Oder es dann einfach ausprobieren möchte, genau. Weil man denkt so, wie beim Kochen, das und das und das habe ich jetzt irgendwie schon probiert, das hat so geschmeckt, das passt bestimmt geil zusammen. Und dann macht man halt ein Bier und wir sind ja auch an keinen Bierstil gebunden, muss man ja auch mal sagen. Mach doch einfach.
Ne? Also, ja, genau.
Du bist ja eigentlich ein geiles Beispiel für, du machst halt auch einfach. Ne?
Ja.
Also, wie du halt Bock hast und es funktioniert halt auch. Es geht halt vielleicht auch mal in die Hose, aber es funktioniert halt überwiegend.
Absolut. Also ich meine, ich habe auch schon wirklich viele Biere weggeschüttet. Oder was heißt viele? Also es sind jetzt nicht irgendwie Hunderte oder ich meine, ich habe ja nicht mal Hunderte gebraucht.
Boah, da sind Hunderte Liter über die Wupper gegangen beim Dave.
Nein, aber 100 bestimmt. Nicht. Also 5 Sude habe ich sicherlich in meinem Brauerleben weggeschüttet. Das war nicht immer Sude. Also es war selten so, dass irgendwann dass einfach ein Bier nicht funktioniert hat, so von den Parametern, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich hatte meine gestockte Gärung. Ich hatte Infektion natürlich, jetzt auch kürzlich leider wieder mit dem rauchigen Weizenbock, was mich sehr geärgert hat. Lag aber definitiv an der Fruchtfliege. Das hat nach Essig gerochen und es war nach anderthalb Wochen noch nicht so. Von daher muss da irgendwie eine Fruchtfliege reingekommen sein. Ist halt so. Aber ich sag mal, genau durch dieses Experimentieren habe ich halt auch und durchs Fehlermachen habe ich einfach auch so viel gelernt, weil ich habe letztens wieder Star Wars geguckt und ich bin ja ein.
Also ich mag jetzt ganzen, bin ich aber mal gespannt.
Ich mag ja diesen ganzen Quatsch, ne? So Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, Hobbit, bin ich ja voll dabei, ne? Und bei Star Wars gab es dann, ich weiß gar nicht, es war einer von den neueren Teilen, da hat Yoda dann gesagt, Fehler ist der größte Lehrer, den man haben kann und der beste, Fehler zu machen. Und das ist echt, also das ist total schmerzhaft, das manchmal als sich einzugestehen. Aber es ist so und ich sag mal, eigentlich ist es dann ja auch im Endeffekt kein Fehler. Mich fragen ja auch dann viele immer so, boah, woher weißt du denn das alles? Ja, weil ich halt ausprobiere und manchmal funktionieren Sachen dann auch nicht. Aber dafür kann ich es dann mit Gewissheit sagen, ich habe das probiert und es funktioniert nicht.
Ja,
genau. Gut. Und das war halt wirklich eine sehr, sehr gute Erfahrung, die ich da gemacht habe. Übrigens, ich wollte im nächsten Lemon-Kölsch machen, weil das hatte ich vor 2,5 Jahren bei North Brewing. Die hatten eine Collab mit fürs Via-Check gemacht, hier aus Berlin. Und die hatten einen Lemon-Kölsch gemacht. Ich glaube, mit Zitronenschalen. Mhm. Das war so geil. Das werde ich, glaube ich, demnächst mal auch versuchen. Mit der Lutra dann. Also, ja, guck mal.
Das passt halt wieder gut in das Bild. Ja, mit der Lutra natürlich.
Ja, klar. Ja, aber ich glaube, die passt vom Profil halt auch ganz gut rein. So ganz leicht fruchtig ist sie ja schon. Aber immer noch sehr clean, ne? Also so wie eine Kölschhefe kann man sagen eigentlich.
Ja, ich finde es ein bisschen mandarinig, passt aber dann in dem Fall sehr gut, glaube ich.
Übelst, genau. Und das ist halt das Ding, also was ich auch zum Beispiel mache, ist, wenn ich an so ein Rezept rangehe, ich versuche mir den Geschmack vorzustellen. Ich versuche, Also ich habe eigentlich immer schon so eine gewisse Idee, wie könnte das schmecken. Entweder, weil ich halt die BJCP-Guidelines gelesen habe, die ja auch immer, also auch die würde ich nochmal hier verlinken. Da sind übrigens jetzt die 2020-Guidelines rausgekommen. Mhm. 2021, Entschuldigung. Die sind jetzt seit kurzem raus. Gibt auch ein Beersmith-Update dafür, dass man das jetzt quasi direkt wieder in die Software reinladen kann und beim Rezept erstellen auch direkt daran erinnert wird, okay, ist das jetzt nach Style oder nicht? Da müsst ihr euch nicht dran halten, erzähle ich später auch noch ein bisschen was dazu, aber es ist immer eine ganz gute Orientierung. Und da steht ja auch schon zum Beispiel beim Cream Ale, a well attenuated lawnmower beer. Okay, weiß man natürlich jetzt nicht, was das jetzt heißt, aber meistens sind diese Beschreibungen, diese Kurzbeschreibungen allein schon total aufschlussreich, ne? Und ich habe halt auch, wie gesagt, immer so einen Geschmack im Kopf, zum Beispiel jetzt muss ich gerade überlegen, welches, beim Red Ale, genau. Kilkenny habe ich schon ein paar Mal getrunken, O'Harris habe ich ein paar Mal getrunken und ich wusste, okay, so in die Richtung soll das gehen. Und dann habe ich halt überlegt, ah ja, okay, welche Malze habe ich da? Ich versuche auch mal mit den Malzen zu arbeiten, erstmal, die ich da habe. Ich versuche selten Zutaten zu bestellen, weil sonst würde ich nur noch Zutaten bestellen. Die würden irgendwann auch nicht mehr leer werden, ne? Genau. Und dann versuche ich halt einfach so mit den Zutaten einfach so sehr, sehr nah an dieses Ergebnis ranzukommen. Auch wenn ich manchmal eine Quake nehme, auch wenn ich manchmal ein Malz nehme, das vielleicht nicht zieltypisch eigentlich erstmal ist, weil es vielleicht kein englisches Malz ist, ne? Und viele sagen ja, bei diesen englischen Bieren muss man unbedingt englische Malze nehmen. Stimmt nicht. Es geht auch mit anderen Malzen. Es macht natürlich Sinn und schmeckt auch anders, aber es schmeckt nicht schlechter, wenn man es nicht macht. Aber das ist halt auch so eine Erfahrung, die ich nur dadurch gekriegt habe, weil ich halt eben mit den anderen Malzen sehr viel gebraut habe. Und was halt auch noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ihr müsst Verkostungsnotizen machen. Macht Verkostungsnotizen. Schreibt euch das auf. Wie schmeckt das Bier nach einer Woche Kaltreifung, nach zwei und nach 10? Keine Ahnung, wenn ihr es so lange aushaltet. Das ist, oder Paul?
Ja, absolut. Also, du hast jetzt so viel erzählt, ich weiß gar nicht, wo ich einsteigen soll. Also alles gut. Verkostungsnotizen auf jeden Fall machen. Also anders könnt ihr halt nicht wissen, wie euch das Bier geschmeckt hat. Und ihr werdet es einfach vergessen haben, wenn ihr 5, 6 Biere danach gebraut habt, dann wisst ihr einfach nicht mehr, wie das war. Oder ihr wisst auch nicht mehr, warum das so geschmeckt hat, wenn ihr zum Beispiel bei dem Brauprotokoll so ein bisschen schlammt. Das mache ich auch ganz gerne, muss ich zugeben. Aber nehmt euch einfach die Zeit, schreibt kurz diese für diese paar Sekunden irgendwie so ein paar Notizen auf, dass ihr vielleicht beim Brauprozess was anders gemacht habt. Dann wisst ihr später, zusammen mit den Verkostungsnotizen könnt ihr dann sagen, okay, vielleicht
woran geht das. Woran hat ihr legen?
Ja, genau. Das ist immer die Frage, woran hatte sie legen? Aber das könnt ihr dann genau sagen. Und so bin ich ja auch in diese Bierbotschafter-Richtung gegangen. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, meine Verkostungsnotizen, schön und gut, aber ich verstehe halt trotzdem manchmal nicht, was ich da schmecke, beziehungsweise warum ich das schmecke. Und habe dann eben versucht, das so ein bisschen, das muss man nicht immer unbedingt als Bierbotschafter machen, aber es gibt ja auch so Online-Sachen, Tastings für Fortgeschrittene und so Zeug. Also einfach mal gucken, dass man da vielleicht
mal wieder ein Just Brew Tasting.
Genau, dass man da einfach ein bisschen vielleicht was mitnimmt oder hier mal reinhören, warum, welches Fehlaroma wie entsteht oder welcher Geschmack wie entsteht. Das ist dann immer einfach wichtig und sollte man sich dann aufschreiben. Und dann kann es halt auch besser werden oder mehr in die Richtung gehen, die man selber möchte. Und dann kann man es ein bisschen steuern.
Genau. Übrigens, wir hatten ja auch vorhin erwähnt, oder ich war das ja an der Stelle, dass ihr als Anfänger, wenn ihr noch nicht so viel gebraut habt, braut ruhig echt, das ist auch keine Schande, Rezepte von jemandem nachzubrauen, überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr legt euch da ein gemachtes Nest, gerade wenn das Rezept gut bewertet ist oder ihr habt einen Freund, der das schon mal gebraut hat und ihr habt das vielleicht bei dem sogar getrunken, ne, ist dann natürlich der Optimalfall, dann wisst ihr ja, worauf ihr euch einlasst. Aber selbst wenn nicht, wenn ihr euch zum Beispiel bei Maische Malz und Meer umschaut, guckt da nach Rezepten, die einfach gut bewertet sind, die einfach viele Kommentare haben. Oder wo ihr halt sagt, okay, das ist zum Beispiel jetzt ein Rezept von mir. Wenn ihr Vertrauen in mir legt, dann könnt ihr natürlich auch gerne Rezepte nachbrauen. Deswegen, ihr solltet halt einfach nur darauf achten, dass die Rezepte irgendwie von einer vertrauenswürdigen Quelle kommen. Und da würde ich euch gerne einfach nochmal ein paar nennen. Aber da, das ist halt auch eine gute Grundlage, eine sichere Grundlage, um die Zutaten kennenzulernen. Also wirklich. Das wäre zum Beispiel, wie gesagt, manchmal zum Meer. Da habe ich auch zum Beispiel 4 oder 5 Rezepte drin. Da ist das Red Ale, da ist mein Porter mit der Lutra, auch ein richtig gutes Rezept. Das werde ich auch, glaube ich, bald mal wieder machen. Ein American Light Lager und das Oslo Laris Pilz. Auch ein tolles Sommerbier auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt gerade überlege, das sind 3 von 4 Bieren mit Quaik gebraut. Aber ist ja nicht schlimm. Es passt ja zu mir. Kann man natürlich auch mit anderen Hefen machen. Und dann könnt ihr natürlich auch Patreon bei Just Brew It werden. Da haben wir jetzt auch schon, dann, wenn ihr die Folge hört, 4 Rezepte online. Von mir kommt übrigens diesen Monat ein schönes Hazy IPA, also ein New England IPA mit Quaik gebraut. Aber dieses Mal nur mit 5% Alkohol ungefähr. Also ein bisschen
Session,
genau, Session Leaper. Mit Citra und Simco.
Das von dir, mein lieber Freund.
Ich habe davon aber noch so viel, deswegen muss weg. Genau, auf meinem YouTube-Kanal habe ich ja auch schon ein paar Rezepte, auch Paul natürlich. Paul hat auch den Maibock vom letzten Jahr, glaube ich, online.
Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich glaube schon, ich habe...
mit der Oslo, meine ich. Hast du doch
den mit der Oslo hatte ich einen Maibock gemacht, der war auch gut. Den fand ich persönlich, also den haben welche nachgebraut, die fanden den, glaube ich, geiler als ich. Aber das liegt daran, dass ich halt meinen klassischen Maibock kenne und ich dachte, es geht vielleicht in die Richtung, aber es ging in die Richtung, aber es war eben nicht dasselbe und deswegen habe ich gesagt, okay, dieses Jahr wieder klassischer.
Genau. Ja, aber war einfach, das Rezept ist gut, nur die Hefe hat halt einfach nicht.
Absolut. Also wenn man da mit der Hefe ein bisschen spielt oder eben halt auch sagt, okay, Maibock komplett verschwitzt. Wir haben schon März, dann nehmt halt die Oslo und macht euch einen Maibock, der ja wirklich in eine richtig, richtig gute Richtung geht. Das wird kein klassischer untergäriger Maibock in dem Sinne, aber es wird auf jeden Fall ein geiles Bier, was ihr dann eben anstechen könnt, wenn die Kumpels und Familie vorbeikommen.
Und die meisten, ganz ehrlich, die nicht Craft-Bier-Trinker, Hobbybrauer, die da vielleicht auch nicht so Dings, die schmecken das auch nicht. Die werden sagen, Alter, ist das ein geiles Bier, gib mir noch mal 3 Gläser so.
Die schmecken das echt im Leben nicht.
Ja. Ich müsste eigentlich auch noch mal Maibock machen. Ich habe ich eigentlich auch Bock drauf gerade. Dann könnt ihr natürlich auch bei Brewlosophy gucken. Auch die haben ganz, ganz, ganz viele Rezepte auf ihrer Website, weil die ja eben ganz viele Tests machen, Vergleichssude machen, Short and Shoddy. Alleine da gibt's, glaube ich, schon zu 20 Bierstilen ein Rezept. Und auch das sind nicht vielleicht die traditionellsten Rezepte mit den traditionellsten Zutaten. Aber ihr müsst ja auch nicht nur einer Quelle vertrauen. Ihr könnt ja auch sagen, ihr macht euch aus, so wie ich das ja auch manchmal mache, aus verschiedenen Quellen bastelt ihr euch euer eigenes Rezept zusammen. Auch das ist möglich. Willst du noch die anderen Quellen
nennen? Sehr gern. Wir haben natürlich auch Hardware, also Bücher, wo ihr reingucken könnt. Heißt das wirklich Craft Beer einfach selber brauen? Ich dachte nur, das heißt Bier einfach selber brauen. Aber nee,
Craft Beer einfach
okay, selber. Okay, dann weiß ich nicht, welches Buch ich hier habe, aber das heißt so ähnlich, egal. Da könnt ihr reingucken, der Dave hat es ja schon erwähnt. 50 Craft Beer Rezepte. da habe ich auf jeden Fall auch schon mal reingeguckt oder reingucken dürfen. Das habe ich selber nicht, ist auch ganz cool. Der Brüggemeier, deswegen bin ich jetzt so durchgerannt, weil zum Brüggemeier muss man echt sagen, gerade Buch Nummer 1, mittlerweile gibt es ja auch Buch Nummer 2, Buch Nummer 1, absoluter Favorite, glaube ich, von vielen Hobbybrauern, die auch neu anfangen. Und da gibt es zu vielen Bierstilen so ein Basisrezept, wo man reingucken kann, wo nochmal dabei steht, warum funktioniert das, nach was schmeckt das, warum mache ich das genau so, finde ich ein ziemlich cooles Buch. Ja.
Also, sehr wissenschaftlich auch geschrieben, finde ich.
Ja, genau, also da steht halt nicht einfach nur ein Rezept drin und irgendwie hat sich das bewährt, sondern es steht oft dabei, wenn man davor einfach noch ein bisschen sich das Kapitel anguckt, ja, warum mache ich das oder warum brauche ich das genau so? Das ist gerade für mich, ich will immer wissen, warum, so ein bisschen macht es einfach noch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann dabei steht und dann sagt so, okay, jetzt brauche ich das und danach trinkst du es und dann ist es auch wirklich so. Also das ist zum Beispiel, keine Ahnung, warum oder wie kriege ich die Banane in ein Weizenbier oder wie kriege ich das nelkiger und so weiter.
Das steht einfach Bananensaft.
Genau. Fertig. Das steht zum Beispiel im Brüggemeier nicht, aber der zeigt euch, wie man das auch, nicht, dass wir noch Ärger kriegen mit dem Jan.
Ich wollte gerade sagen, der haut uns dann demnächst.
Nein, aber da steht halt drin, wie schaffe ich das mit der Hefe, mit einer Gärtemperatur, mit einem coolen Maischprogramm und so weiter und so fort. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Und was du, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hast oder nicht erwähnt hattest, aber was ich gerne nutze, ist Brew Your Own. Also dieses, gibt es ja auch im Printmagazin, aber das werden die wenigsten hier wirklich haben. Aber es gibt ja halt auch die digitale Variante, dass ihr da einfach mal reinschaut. Zu, ich glaube, eigentlich fast jedem Bierstil findet ihr da genau das, was ich auch so beim Jan schätze. Warum nutze ich manche Zutaten? Was gehört auf jeden Fall rein? Was kann man so ein bisschen variieren? Wo bleibt so ein bisschen Spielraum? Es ist oft sehr amerikanisch angehaucht. Also gerade wenn ich mir so einen Bock angucke, dann ist der halt, also so ein Maibock ist der manchmal ein bisschen dunkler, als ich das eigentlich gerne hätte. Aber da findet ihr auf jeden Fall coole Sachen. Und was ich auch gerne nutze, ist Craft Beer and Brewing. Da habt ihr ganz oft diese Make Your Best und dann, keine Ahnung, New England IPA oder so.
Sind die denn kostenlos, diese Make Your Best Artikel?
Oft. Also es gibt viele, wo immer, man dann, ne? Genau, also ich habe aber auch, also ich bin Abonnent.
Member.
Ja, digital.
Ich war bis also, Dezember.
Also kann man mal reingucken, ich glaube, das kostet monats 2,99 oder so, wenn man wirklich die digitale Variante nimmt, oder 3,99.
Ich meine, das ist teurer.
Nee, das ist aber nur, wenn du noch die Print oder was weiß ich was Variante nimmst. Stimmt. Also wenn du ganz Low-Level digital nimmst, die ist ein bisschen versteckt. Vielleicht habe ich noch die Muße und suche den passenden Link raus für die Shownotes. Die ist ein bisschen versteckt, dann findet man die günstige Variante. Auf jeden Fall kann man sich dafür angucken. Und was die halt haben von größeren und kleineren Craftbeer-Brauereien und Brauern, vor allen Dingen wirklich Originalrezepte, die dann eben skaliert sind auf meistens 20 Liter Homebrew, könnt ihr euch da einfach mal schnappen. Entweder ein bisschen anpassen oder nachbrauen, ist ziemlich cool. Also gerade was so crispe Pale Ales und so weiter angeht, die ich jetzt auch demnächst wieder auf dem Schirm habe, da habe ich jetzt auch letztens mal reingeguckt, findet man ziemlich coole Sachen, aber auch belgische Sachen, Sauerbiere, alles Mögliche.
Stouts.
Ja, Stouts, genau. Also Imperial Stouts, Pastry Stouts, diese ganzen Geschichten, Milk Stouts und so weiter. Lohnt sich mal reinzugucken. Vieles ist umsonst und manchmal ist halt so eine Paywall dabei.
Ja, ich muss auch sagen, ich war da ja, wie gesagt, bis Dezember auch Abonnent, weil mir da vorletztes Jahr ein paar Leute da eine Subscription geschenkt haben. Hier Marc, Manuel und
liebe Grüße!
Halt, ja, genau. Das war auf jeden Fall mega cool. Ich muss aber auch sagen, ja, also das sind wirklich, also es ist wirklich krass, was du da halt alles an Infos kriegst. Das ist manchmal auch ein bisschen zu viel. Ich habe ja auch noch, bei Brew Your Own bin ich auch noch Digital Member. Das ist ein bisschen günstiger. Brew Your Own kostet, glaube ich, nur 18 Euro im Jahr oder so. Das ist echt nix. Also,
jo, die haben jetzt wieder abgebucht. Ich weiß es jetzt auch gerade nicht. Aber es lohnt sich einfach. Vor allen Dingen finde ich diese jährlichen Geschichten immer so ein bisschen cooler. Das tut einmal kurz weh, so denkst du so, oh. Aber wenn du dann was wirklich recherchieren willst, und da kommen wir auch gleich nochmal zu, dann bist du einfach froh, wenn du auch auf so eine Quelle, so eine verlässliche Quelle zugreifen kannst.
Und genau, also
so viel Input halt.
Absolut, also zum Beispiel auch gerade zum Thema Mild Ale. Ich hatte ja letzten Monat das Mild Ale bei Patreon bei uns eingestellt. Ist übrigens jetzt fast leer, das Keg. Also, ist leer.
Hast du das schnell getrunken?
Ja, zum Großteil. Ja. Mit meiner Freundin zusammen.
Nein, alles gut.
Das war aber auch, das werde ich auch auf jeden Fall nochmal nachbrauen. Ich wollte jetzt nochmal demnächst eine dunklere Variante machen, aber ist egal. Auf jeden Fall, da habe ich mich auch so ein bisschen an dem Rezept von Josh Weikart halt orientiert. Weil Mild Ale County kenne ich nicht. Ich habe natürlich viel in den Büchern von Ron Pattinson darüber gelesen. Auch die übrigens hier, Shut Up About Barclay Perkins, auch noch eine sehr gute Quelle, genauso wie Michael Tonsmeyer, The Mad Fermentationist, und scottjanish.com, auch noch ein guter Blog.
Ja, also wer irgendwie Hopfen mag, vor allen Dingen.
Ja.
Also eigentlich ein Must-Read, dieser Blog. Also da auf jeden Fall mal reingucken.
Genau, also auf jeden Fall die beiden Blogs auch noch sehr, sehr zu empfehlen. Sehr viele Rezepte da mit Tasting-Notizen und so weiter, was halt auch echt nicht selbstverständlich ist. Also da habt ihr auf jeden Fall schon mal einige Quellen. Natürlich könnt ihr auch noch in der Facebook-Hobbybrauer-Gruppe auch da sind, also gucken, auch da sind ganz viele Rezepte drin. Aber ich sag mal, am einfachsten ist es am Anfang, denke ich, manchmal zum Meer oder die Bücher zu nehmen. Wenn ihr ein bisschen fortgeschrittener seid, könnt ihr auch, wie gesagt, auf die amerikanisch-englischsprachigen Ressourcen zugreifen. Nur da müsst ihr teilweise ein bisschen Hirnschmalz reinstecken, weil ihr die Sachen selber umrechnen müsst oder mal gucken müsst, wie substituiere ich das Malz jetzt zum Beispiel, was ich jetzt vielleicht hier nicht bekommen kann. Ne? Das sind ja natürlich so Sachen, die überfordern einen am Anfang. Deswegen haltet euch vielleicht jetzt erstmal am meisten mal zu mehr. Und wenn ihr dann sagt, ihr habt schon ein paar Sude gebraut, dann könnt ihr ja immer noch die anderen Ressourcen nutzen.
Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, gerade wenn ihr am Anfang seid, ja, wie lerne ich denn zum Beispiel verschiedene Malze kennen oder verschiedenen Hopfen kennen? Wie kann ich das machen? Ich hatte es ja schon kurz erwähnt. Sogenannte Smash-Biere, also Single Malt and Single Hop-Biere, bieten sich da einfach an, dass man sich zum Beispiel ein Pilsnermalz schnappt und dazu ein Perlehopfen und damit einfach sein Bier hopft. Und dann kriegt ihr einfach eine aussagekräftiges oder ein aussagekräftiges Bierchen raus, wo ihr sagen könnt, okay, also so schmeckt Perle, cool, ein schöner Edelhopfen, deutscher Edelhopfen, so in die Richtung. Pilsnermalz, einfach Farbe auch, Geschmack eigentlich ziemlich neutral. Und wenn ihr das Bier dann zum Beispiel mit einem anderen Maischeprozess braut, also vielleicht habt ihr es mit Kombirast gebraut, dann macht ihr eine mehrstufige Infusion, guckt, dass ihr es vielleicht vollmundiger macht oder schlanker macht, dann kann man einfach so ein bisschen schon sehr viel mit zwei Zutaten, plus Hefe natürlich, aber da kann man da schon ein bisschen rumspielen. Was sich ja auch anbietet, absolut, sind Split-Batches, gerade wenn man wissen möchte, wie verschiedene Hefen schmecken, braut doch einfach ein Bierchen, teilt es auf in zwei Gäreimer und gibt unterschiedliche Hefen dazu, füllt ab, probiert und ihr werdet sehen, es sind, je nachdem, was ihr für eine Hefe benutzt habt, absolut verschiedene Biere. Ihr könnt natürlich da auch mit Stopfhopfen experimentieren und sagen, ich möchte mal wissen, was für ein Aroma gibt eigentlich welcher Hopfen, dass man da einfach zwei verschiedene mal reinschmeißt oder welche kombiniert und in dem anderen eben zwei andere. Das ist auch eine sehr gute Variante. Und was der Dave auch immer wieder sagt und predigt, weniger ist mehr. Benutzt nicht gleich 5 Malze oder noch mehr und weil es irgendwo in einem Rezept steht, 20 verschiedene Hopfensorten und wisst dann am Ende überhaupt nicht mehr, was hat denn jetzt dazu geführt, dass das Bier eigentlich ganz geil ist oder dass es eigentlich nicht so geil ist. Deswegen sucht euch einfach, wenn ihr vielleicht so ein paar Smash-Biere gemacht habt, sucht euch einfach dann so ein paar Lieblingszutaten raus, kombiniert die miteinander und fangt dann so langsam an, diese Biere ein bisschen komplizierter in Schüttung und Hopfung zu machen und vielleicht dann auch in der Gärung. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt super geile Smash-Biere. Also das heißt nicht, weil ihr irgendwie nur 2 verschiedene Zutaten beziehungsweise 3 benutzt, dass die Biere irgendwie langweilig oder nicht komplex genug sind oder so. Also ein Münchner Dunkel, ganz klassisch, wird mit Münchner Malz gemacht. Ne? Also da gibt's nicht, also 100%, und das ist ein geiles Bierchen. Deswegen macht euch da keine Gedanken. Nur weil ihr weniger Zutaten nutzt, sind eure Biere nicht weniger gut oder komplex.
Genau, also ich kann euch sagen, zum Beispiel meine, ja, von den ersten 6 Suden waren, glaube ich, die Hälfte Smash-Biere, Smash-Pale-Ales. Und ich habe immer Simcoe genommen, aber ich habe immer Malz und Hefe gleichzeitig variiert. War vielleicht auch nicht richtig, aber trotzdem war das, also mir hat es auf jeden Fall viel gebracht. Ich habe das erste, weiß ich noch, mit Pale-Ale-Malz und der M36 Liberty Bell-Ale von Mangroves Jack gebraut. Das zweite Pale Ale war dann, jetzt muss ich gerade überlegen, genau, das zweite war dann mit der YES 2565 mit der Kölsch-Hefe.
Wo du das halt herholst.
Wieso? Dass ich das noch weiß?
Ja.
Ja, das sind meine ersten Sude. Ich weiß sogar noch, in welcher Reihenfolge ich welche Sude gebraut habe. Bei den ersten 5 bis 10 komm ich noch mit.
Im Leben weiß ich das nicht mehr. Na ja, gut.
Und das dritte war dann tatsächlich mit der Vermont Ale und Maris Otter Malz. Und das war das Geilste, muss ich sagen.
Das hört sich auch gut an.
Ja. Das war so richtig juicy, hazy as fuck und war geil, ey. Und das halt einfach nur mit 3 Zutaten. Also man muss nicht immer unbedingt noch irgendwie fancy mit Weizen, Hafermalz und keine Ahnung was arbeiten. Man kann es, ich mache es auch gern, es hat auch einen Grund, aber trotzdem geht es auch einfacher. Ne? Also es kommt da halt auch wieder auf andere Sachen an. Und dadurch habe ich halt einfach den Hopfen super gut kennengelernt, ich habe die Hefen kennengelernt und auch so ein bisschen das Malz. Auch da gab es ja dann Unterschiede, ne?
Absolut, ja. Also gerade wenn du Maris Otto dann benutzt.
Ja, genau. Dann lass uns doch auch direkt mal zu den Fragen kommen, weil da werden wir auch noch ganz weit, also sehr tief dann halt auf unsere Herangehensweise eingehen. Die erste Frage kam vom Janis von Ratatat auf Instagram. Erste Frage eventuell hier. Was habt ihr vor Augen, wenn ihr ein Rezept entwickelt? Eine Idee oder ein Stil? Als Überleitung PM vorlesen. So, und die werde ich jetzt auch mal ganz kurz vorlesen. Einen kleinen Augenblick. Ich hab natürlich,
Dave ist natürlich vorbereitet.
So, jetzt aber. Kurz Anmerkungen zu meiner Frage zur Rezeptentwicklung. Ich habe immer eine Idee vor Augen, wenn ich mich an die Rezeptentwicklung mache. Ich stelle mir vor, in welcher Situation ich ein Bier trinken will und wie es dann genau sein soll. Von der Optik, von Aroma, vom Geschmack und überlege mir, wie ich genau das erreiche. Sehr gut, genauso gehe ich auch vor. Die Idee schreibe ich mir genau auf und das ist die Benchmark, an der ich mein Bier später messe und nachjustiere. Oh. Da wird wohl wieder irgendwer gesucht. Ja, ich wohne ja leider an der Feuerwehrwache, deswegen gibt es ja ab und zu mal diese Feuerwehrgeräusche, Krankenwagengeräusche meine ich. Welcher Stil dann die korrekte Bezeichnung wäre, ist mir dabei völlig egal. Daher die Frage, habt ihr auch eher diese konkrete Idee vor Augen oder wollt ihr eher ein Bier möglichst stiltypisch brauen? Und ich habe jetzt tatsächlich noch, mir ist jetzt gerade noch mal beim Lesen der Frage, Vorlesen, beim Lautvorlesen der Frage noch mal was eingefallen. Aber willst du erst mal anfangen, Paul?
Ja, ich weiß ja, dass du das ähnlich machst, aber ich mache das zum Beispiel eigentlich nicht so. Ich bin meistens irgendwie am Stöbern, Lesen oder Podcast hören und krieg dann irgendwie so eine Idee. Das muss nicht immer unbedingt ein Bierstil oder ein genaues Bier sein, sondern das müssen manchmal auch nur so Zutaten sein, von denen ich dann höre oder lese und denke so, okay, damit müsste man mal was brauen. Und dann packt es mich halt und ich lese dann zu dem Bier beziehungsweise dem Bierstil sehr, sehr viel, um also wenn es wirklich um den Bierstil geht und nicht um eine einzelne Zutat, dann versuche ich schon so nah wie möglich daran zu kommen. Also das ist so ein Ding von mir. Ich habe ja auch das ein oder andere Klonrezept schon rausgebracht beziehungsweise auch schon vorgestellt. Das ist schon was mich immer packt, was ja, so eine kleine Herausforderung darstellt, ne? Also wenn ich weiß, okay, mir schmeckt ein Bier jetzt ziemlich gut, ich finde das klasse, ich würde das gern versuchen nachzubrauen. Das ist ja immer wieder so eine Sache, wo dann viele Hobbybrauer sagen, ja, dann kauf's ja halt, ne? So ungefähr. Ist auch absolut okay, kann man so machen, aber bei mir ist es so, mich packt meistens die Idee, irgendein Bier mal nachzubrauen und anzupacken. Dann, dann lese ich halt super, super viel, bis ich das dann irgendwann nachbraue. Und wenn es wirklich eine Zutat ist oder eine Idee von einem Bier, dann mache ich das ähnlich. Aber dann bin ich ja quasi schon so, also dann habe ich ja schon so eine kleine Leitplanke, an der ich mich irgendwie langhangeln muss. Also ihr macht das ja dann schon wirklich komplett free. Ich stelle es mir so vor, irgendwie, ich will ein Bier auf dem Festival trinken oder im Sommer oder im Winter und dann brauche ich mir das so, wie ich das will. Das mache ich eigentlich nie. Also ich habe dann meistens schon wirklich so eine kleine Sache drin, sei es das Malz oder ein bestimmter Hopfen, der jetzt zum Beispiel neu auf den Markt gekommen ist oder für Hobbybrauer verfügbar ist. Eine Hefe oder sowas und dann bastel ich mir darum was und überleg mir dann halt, ja, macht es jetzt Sinn, das dunkle, schwere Quadruppel für den Sommer zu brauen oder stelle ich das dann doch nochmal zurück oder macht es jetzt Sinn, irgendwie so ein geiles Sauer irgendwie für den Winter zu brauen? Das macht natürlich dann auch keinen Sinn. Dann kommt es halt auf meine Liste und wird dann eben dementsprechend zeitlich gebraut. Aber es gibt meistens ja, so eine kleine Vorgabe, weil ich einfach von irgendwas angefixt werde. Das ist bei mir ganz oft so. Also es ist meistens eine Zutat, manchmal auch ein Gewürz, was gar nicht mit Bier zu tun hat, wo ich dann so denke, boah, das wäre eigentlich geil, das mal ins Bier zu bringen. Oder wie mit dem Scandale, das war ja auch so eine Idee, einfach nur, dass ich gesagt habe, ich finde Erdnuss geil, ich will das mal in ein Bier bringen, aber in ein Bier, was nicht 10% hat, sondern was gut trinkbar ist und trotzdem nach Erdnuss schmeckt. Ja, so packt es mich immer, wenn ich in so eine Rezeptentwicklungsgeschichte reingehe.
Ja, interessant. Bei mir ist das so, also ich habe das auch natürlich manchmal, dass ich auch erstmal aufgrund einer Zutat anfange, ein Bier darum herumzubauen, zu bauen und zu brauen dann auch. Also mancher denke ich auch, ja, okay, ich habe jetzt diesen Hopfen, dann gucke ich, okay, wo könnte ich mit dem Hopfen landen, also welche Bierstile kommen in Frage. Und ich meine, bei mir ist das auch tatsächlich so, ich denke, glaube ich, öfter in Schubladen, als ich tatsächlich den Eindruck erwecke. Also es ist oft so, okay, ich habe jetzt Bock, was zu brauen. Okay, was brauche ich? Dann überlege ich, worauf habe ich Bock zu trinken? Also was will ich als nächstes irgendwie am Hahn haben? Und das ist meistens, oder manchmal hilft's, manchmal bringt mich diese Frage aber auch nicht weiter, weil es so viele geile Biere gibt, die ich eigentlich gerne am Hahn hätte, aber man muss sich ja irgendwann entscheiden und es gibt ja auch kein richtig oder falsch an der Stelle. Es ist ja halt
Das ist das Ding, ne? Es gibt ja wirklich keinen, der auch sagt, so, na, bist du bescheuert? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Brauchst du das jetzt?
Ja, ne? Jeder so. Sagt, oh geil, ja mach mal und gib mir das Rezept und so weiter. Also das ist halt so, ja.
Genau. Aber ich sag mal, bei mir ist es halt so, also entweder ich entscheide mich wirklich bewusst dafür, brauche ich diesen Stil, oder mache ich mal was frei nach Schnauze. Ich habe zum Beispiel, das fällt mir jetzt auch gerade ein, mit der Imperial Yeast A09 Pub, mit der Fuller's Hefe, habe ich vor 2 Jahren einen Smash-Bier gebraut. Maris Otter Fuggles, das hieß Mo Fugger Smash Ale. Haha. Ich habe, glaube ich, zu der Zeit sehr viel Limp Bizkit gehört. Aber okay, ja, na, das ist jetzt auch so. Keine Ahnung, wo würdest du dieses Bier jetzt in der Kategorie packen? Ich meine, das hatte, keine Ahnung, 20 Bittereinheiten, irgendwie 9 Plato. Das wäre wahrscheinlich irgendwie wie so ein Golden Ale. Aber ja, keine Ahnung. Aber es war trotzdem leckeres Bier. Ne? Mhm. Aber mittlerweile bin ich dann doch schon so, dass ich eher dann wirklich nach Stilen braue. Aber darf, wie gesagt, auch gerne mal einfach mal stiluntypische Zutaten verwende. Aber grundsätzlich gucke ich dann halt erstmal, wenn ich den Stil jetzt nicht kenne, in die BJCP-Guidelines rein. Ne? Das hatte ich ja schon mal gesagt. Und da lese ich mir eben diese Beschreibung durch. Aber auch, selbst wenn ich den Stil dann kenne, gucke ich da trotzdem auch nochmal als, ja, nicht als Stütze rein, aber so, um zu sehen, okay, wie interpretieren andere den Stil? Weil es kann ja auch von dem abweichen, was ich unter diesem Stil definiere, weil wie ich jetzt ein Stil definiere oder wie ihr wahrscheinlich ein Stil definiert, hängt ja davon ab, was habt ihr getrunken. Also das heißt von kommerziellen Brauereien, von anderen Hobbybrauern. Und aus dieser ganzen Schnittmenge bildet sich dann ja eure Vorstellung, die ihr dann ja hinterher kreieren wollt, so wie du ja auch, Jannis. Und das ist, finde ich, was man sich auch erstmal bewusst machen muss, weil man kann ja auch theoretisch, klingt jetzt bescheuert, aber vielleicht 10 schlechte Red Ales getrunken haben, die eigentlich gar nichts mit dem Stil zu tun haben. Dann braucht man es so und trifft mal jemanden, der, weiß ich nicht, da halt vielleicht ein näheres Beispiel hat oder trinkt da mal einen Guinness, beziehungsweise einen Kilkenny, meine ich, Entschuldigung, ja. Und denkt so, wow. Das ist ja ganz anders. Und dann denke ich so, hä, was ist denn jetzt hier los, ne? Ja. Genauso wie, was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn New England IPA halt dunkel ist und nach Mezzomix aussieht und Leute aber trotzdem sagen, ja, das ist aber so und das schmeckt ja auch und die Leute kaufen das. Und ich so denke, Alter, nein, einfach nein. Na, aber das ist halt das Ding. Also auch das, macht euch das mal bewusst. Na, was habt ihr für Beispiele getrunken? Kann man sagen, das ist repräsentativ, das wird man wahrscheinlich am Anfang nicht so gut einschätzen können, aber ich sag mal, wenn ihr das von einer größeren Brauerei, Craft-Brauerei oder sowas trinkt, dann wird das wahrscheinlich passen. Genau, und dann schreibe ich mir tatsächlich einfach ein Rezept auf Grundlage, ja, entweder von Rezepten, also gerade wenn ich den Stil eben nicht kenne, schreibe ich das Rezept so ein bisschen auch auf Grundlage von anderen Rezepten. Das heißt, also ich gucke, welche Zutaten gehen da so ungefähr rein. Ich meine, man hat ja auch immer so eine Grundvorstellung. Ne? Wie gesagt, wenn ich jetzt ein Mild Ale brauen will, weiß ich, okay, das hat so Karamell-Toffee-Geschmack. Das heißt, also ich werde jetzt eh schon mal mit einem intensiveren Basismalz arbeiten. Das heißt, ich nehme nicht einen Pilsner Malz, sondern einen Pale Ale oder einen Maris Otter, Golden Promise oder vielleicht einen Wiener Malz auch. So, was ja schon mal einen stärkeren Grundgeschmack mit reinbringt. So, okay, Karamell-Toffee kann ich wieder über Spezialmalze reinbringen, über Karamellmalze natürlich, also das heißt Crystal Malz oder vielleicht halt auch ein bisschen so ganz, ganz leichte Röstmalz, auch die könnten nochmal vielleicht so eine nussige Note mit reinbringen, wie zum Beispiel Pale Chocolate. Das ist so ein Malz, was ich halt gerne verwende, weil es halt eben eine nussige Komponente halt auch mit reinbringt und tatsächlich manchmal leicht schokoladig ist. Und Genau, und dann kriege ich halt auch dadurch ja ein gutes Gespür, okay, was ist jetzt auch stiltypisch an Zutaten? Und dadurch kann ich ja dann halt auch mal aus so einem Stil ausbrechen und sagen, ja gut, normalerweise macht man den Stil jetzt nicht mit Münchner Malz oder mit einer Quaik oder sowas, ne? Und gehe dann halt so auch mal ein bisschen an die Sache ran. Ja?
Nee, alles gut. Also das trifft halt gut, dass du dann halt auch sagst, ein bisschen vielleicht, was habe ich da? Und wo du einfach aus deiner Erfahrung raus sagst, ja, das kann man auch anders machen. Das muss nicht unbedingt das sein. Ne? Das genau. ist halt alles das, was wir vorhin gesagt haben. Das baut halt darauf auf, dass man einfach weiß, wie schmeckt was und wie oder was bewirkt es im Bier, im Geschmack und so weiter. Und dann kannst du halt natürlich auch sagen, ja, das muss jetzt nicht hundertprozentig sein. Stiltypisch wäre es, für einen Wettbewerb vielleicht gut. Aber für mich reicht es auch, wenn ich das so mache, oder was heißt reicht, sondern vielleicht gibt es auch nochmal einen ganz anderen Drive rein in das Bier und es ist noch ein Ticken cooler und halt einen Zacken, ja,
steht
Zacken
mehr anders. Aus.
Ja, genau.
Steht mehr hervor, meine ich, genau. Und ich sag mal, es gibt ja halt auch Stile, die geben ja schon gewisse Zutaten vor, wie zum Beispiel Weizen. Da kann also ein Hefeweizen ohne eine Hefe, also eine Hefeweizen-Hefe, ist eine Weißbierhefe, ist halt kein Hefeweizen. Da hast du ein Weird Ale gemacht, was ja auch ein gutes Bier ist. Und ich will das auch keinem ausreden, aber das ist dann halt kein Hefeweizen. Genauso wie ein, weiß ich nicht, ein belgisches Bier ohne die belgische Hefe ist auch kein belgisches Bier. Dann hast du halt irgendwas anderes gemacht, keine Ahnung, irgendein obergäriges Bier oder ein Lagerbier vielleicht, wenn du es mit der Lagerhefe gemacht hast, aber es ist dann halt kein belgisches Bier. Selbst wenn du Kandiszucker genommen hast und Belgian Pilsner Malt und was weiß ich alles. Na, deswegen.
Ja, es gibt so ein paar Parameter, die sind einfach wichtig.
Wenn die sind gesetzt, genau.
Weil
die
sind halt je nachdem, was du haben willst. Also wie du sagst, die schmecken dann vielleicht trotzdem gut, aber ja, es macht halt keinen Sinn, eine Lagerhefe in einem belgischen Bier zu nehmen. Also,
nee. Ne? Ganz genau. Ja, und ich sag mal, es gibt dann ja auch wieder so Stile wie zum Beispiel jetzt ein New England IPA. Na, New England IPA oder ein Pale Ale. Ich meine, es gibt helle Pale Ales, es gibt dunklere Pale Ales, es gibt malzigere Pale Ales, es gibt englische Pale Ales, es gibt American Pale Ales, es gibt Hybride davon. Ich meine, das ist halt auch wieder, es gibt so Stile, die lassen halt auch so eine Interpretation von Spielraum und von, oder einen Spielraum von Interpretation zu, andersrum. Ich merke schon das Bier wieder heute tatsächlich. Aber ihr versteht schon, was ich meine, ne? Also, und zum Beispiel, wie gesagt, beim New England IPA, ich meine, da kann man halt auch so viel rumexperimentieren. Da kann man halt auch einfach mal sagen, ich tausche die Hopfen aus. Ich meine, da kann man nicht viel falsch machen. So.
Würde beim ich jetzt New England nicht IPA?
Ja, im Sinne von, wenn man die grundsätzlichen Parameter beachtet, das heißt, ne?
Ja, also, ich meine, was anderes machen die New England Brauereien, anders kann man sie ja zum Teil nicht mehr nennen. Die es halt so gibt, was anderes machen die auch nicht.
Ja, also selbst wenn die sagen, ja, wir haben jetzt ein fresh amount of, was weiß ich, an Motueka und was weiß ich, dann haben die das Grundrezept trotzdem meistens zu 80-90% gleich, haben vielleicht mal 5% weniger Karamalz, also Karapilz oder Dextrin Malt oder so genommen, aber ganz ehrlich, das ist halt so ein Stil, das ist so wie so ein, du kannst das Rad nicht mehr neu erfinden.
Nee, und du bist ja auch froh, wenn gerade bei New England IPA der Malzkörper, also diese Juicigkeit, das Weiche, das Süße, wenn das passt, ja, warum soll ich das auch verändern, wenn ich weiß, das funktioniert so? Also da kann man denen ja auch keinen Strick draus drehen.
Genau, und genau deswegen, also da kann man halt auch auf jeden Fall ein bisschen mehr rumexperimentieren. Eine Sache, auf die ich noch ganz kurz eingehen wollte, die mir gerade beim Vorlesen der Nachricht aufgefallen ist, weil, Jannis, du hattest ja irgendwie geschrieben, dass man halt auch so eine Erwartung hat, wie das Bier hinterher schmeckt, auch wenn man da jetzt so sehr, sehr Freestyle-mäßig rangeht. Und da möchte ich nochmal ganz kurz sagen, dass ja auch manchmal die Erwartung, vor allem wenn die nicht so genau definiert ist, halt auch mal auseinandergehen kann mit dem, was man dann hinterher hat, ne? Und deswegen, manchmal macht es Sinn, schon so ein bisschen das genauer zu definieren, wenn man es kann, weil man vielleicht ansonsten auch enttäuscht sein kann, ne?
Ja, absolut. Also selbst wenn du das gut definierst, ich finde halt schwierig an der Geschichte, ich habe heute Bock auf einen, keine Ahnung, Christmas Pale Ale, brau das. Und ein, zwei Monate später, wenn das dann halt so richtig auf dem Höhepunkt ist, habe ich aber eigentlich eher, bin ich gerade wieder in der sauren Ecke unterwegs oder so und dann kann das gar nicht richtig wertschätzen. Das ist
Ach so, du meinst also nicht diesen Moment sozusagen zu vertrauen, genau, sondern...
Das könnte ich halt nicht, sondern ich stelle mir halt vor, okay, ich will jetzt ein Bier möglichst stiltypisch brauen oder eins nachbrauen, dann weiß ich ja, was mich quasi erwarten sollte. Und dann weiß ich in jedem Moment, wenn ich das trinke, egal ob ich jetzt gerade quasi darauf eingestellt bin oder nicht, dass ich dann sagen kann, okay, das passt oder das passt nicht. Aber ja, das muss jeder sehen, wie er will. Ich merke auch, wenn ich das so erzähle, wie dogmatisch ich das eigentlich mache.
Ja, ich nämlich auch.
Ist ziemlich krass, wenn man es mal laut sagt, aber ja, man engt sich da selber so ein bisschen ein. Ist manchmal witzig, aber da hört einfach auf den Dave auch, der ja auch einfach immer mal was probiert. Was probieren. Das ist überhaupt kein Thema. Also wenn ich an ein Rezept rangehe, um das noch abzuschließen, dann schnappe ich mir meistens, also ich arbeite ja jetzt schon 2 Jahre oder so oder 1,5 Jahre mit Brewfather, das ist echt ein geiles Rezepttool. Ja. Ich habe jetzt halt auch alles da drin und es funktioniert gut, ich verstehe es. Ja. Und ich fange auch mit der Schüttung an. Ich glaube, viele fangen einfach mit der Schüttung an. Dann kannst du so ein bisschen Richtung, also was mir halt wichtig ist, so Standardwerte wie Stammwürze, Alkoholgehalt und so weiter, dass das so ein bisschen passt. Deswegen fange ich mit der Schüttung an, schaue mir dann das Maischeprogramm an, wie ich es maischen will, und dann in Kombination mit der Hefe, dass ich weiß, okay, wie hoch vergärt die das ungefähr. Und dann habe ich so ein Grundgerüst von dem Bier. Und dann spiele ich manchmal noch so ein bisschen vielleicht mit den Karamellmalzen, wenn das notwendig ist. Aber ich habe dann halt quasi mein Grundgerüst, was zu dem Bier passt. Und dann fange ich so langsam mal mit dem Hopfen, passe mein Wasser an, wie ich es möchte, guck vielleicht nochmal, okay, gibt es da jetzt ein ganz, ganz spezielles Wasserprofil, was man treffen sollte, um es möglichst geil zu machen, das Bier, und würde das dann nochmal anpassen. Und dann bin ich im Prinzip ja schon fertig. Das Ding ist halt bei mir, ich lasse das Rezept niemals, wenn ich das einmal gemacht habe und denke, so ist es geil, ich lasse das bis zum Brautag, wird das bestimmt noch 3-4 Mal verändern. Ja. Dass ich dann so morgens aufwache und denke so, oh nee, eigentlich der Hopfen wäre doch eigentlich geiler. Ne? Also, oder zu irgendwelchen Zeiten, wo du so über das Bier nachdenkst und denkst so, oh nee, das wäre eigentlich besser, wenn ich das so mache. Und manchmal ist das wirklich noch, das habe ich auch schon ein, zwei Mal erzählt, am Brautag selbst, dass ich denke, nee, ich mache es jetzt doch anders. Ja, wo ich dann danach denke so, warum? Du hast dir jetzt wochenlang zum Teil Gedanken gemacht, ne, wie du das machst, und am Brautag veränderst du es nochmal, aber es ist halt oft so gewesen. Aber ja, so gehe ich ran. Also Schüttung, Maischprogramm, Hefe, dann schnappe ich mir den Hopfen und dann das Wasser.
Ich glaube, grundsätzlich mache ich das auch so von der Reihenfolge. Ich gehe auch meistens mit einer Schüttung, weil das ja halt eigentlich auch Sinn macht. Ich meine, bis auf das Wasser ist ja das Malz die erste Zutat. Dann gehe ich auf den Hopfen und dann die Hefe. Aber manchmal trage ich, also ist ja eigentlich auch egal, also was man als erstes in die Software einträgt, aber ich habe mir jetzt zum Beispiel wieder die Pub bestellt, weil ich damit jetzt ein paar Biere brauen wollte, weil ich die Hefe kannte, weil die mega geil ist, mega klare Biere macht, also die sedimentiert wie ein Stein einfach. Ist unfassbar. Und ja, da weiß ich ja, okay, die Hefe ist jetzt gesetzt, mit der Hefe werde ich meine englischen Biere jetzt brauen. So könnt ihr halt auch dran gehen, ne? Aber gut, wir machen mal ein paar weitere Fragen, oder?
Absolut.
Machen wir weiter.
Die nächste Frage, oder ja, doch, die zweite Frage jetzt, ne?
Ja, genau, den Namen möchte ich nur gleich vorlesen.
Du darfst ihn vorlesen. Wer hat die Frage denn gestellt, Dave?
Bockels Bock Brauhaus. Ich sag ja mal Bockels Bock Block Braut Bock Biere Brauhaus.
Also so kompliziert Jonas, wie der Name klingt, aber ich habe ihn auf jeden Fall auch schon verinnerlicht. Es ist ziemlich cool, aber der Jonas ist auch wirklich ein netter Kerl.
Ja, mega, ey.
Ja. Er schreibt einfach nur kurz und knapp, lange Recherche oder gleich drauf los? Ich fange einfach mal an, weil ich es gerade schon so ein bisschen erzählt habe. Also ich mache eine extrem lange Recherche. Also wenn ich jetzt so ein Bier habe, wo ich weiß, okay, ich will brauen, dann suche ich mir meistens als Familienvater irgendeinen freien Tag raus, spreche das zu Hause ab, ob das passt, und der ist aber locker mal mindestens einen Monat in der Zukunft, wenn ich weiß, okay, da setze ich mich ran, und mir macht das auch dann Spaß, in jeder freien Minute irgendwas zu lesen, zu diesem Bier und so ein bisschen an ein Rezept rumzufallen. Wie gesagt, ich mache meistens ziemlich schnell so ein Basisrezept, sodass das Grundgerüst steht. Und dann schraube ich dran rum, weil ich da noch was lese oder weil Scott Janisch sagt, okay, den Hopfen gibt man aber eigentlich bei so und so viel oder ne, oder der Hopfen ist geil und der nicht oder wie auch immer. Oder ich lese irgendwas in irgendwelchen Blogs zu belgischen Bieren. Der Candice ist da nicht so geeignet, dann lieber den D180 und davon mehr oder wie auch immer. Also mir macht das richtig Spaß. Also ich bin in der Recherche verliere ich mich auch so ein bisschen.
Kenne ich. Also ich muss sagen, bei mir ist das sowohl als auch. Es gibt Rezepte, die habe ich wirklich in 5 Minuten eigentlich zusammengeschrieben und dann bleiben die auch so. Jetzt beim Cream Ale war das so. Ich glaube nicht beim allerersten, da habe ich auch sehr viel recherchiert, aber ich meine, wenn man den Stil dann zum zweiten und zum dritten Mal braucht, dann braut, dann variiert man ja nur noch ganz bisschen halt und ja, im Prinzip passt man da wirklich nur noch kleinere Stellschrauben an. Deswegen, ich sag mal, auch ich verliere mich sehr gerne in Recherchen. Mir macht das auch Spaß, über Bier zu lesen. Ich meine, ich könnte mich wahrscheinlich jeden Tag, den ganzen Tag nur über Bier fortbilden. Das wird mich wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre nicht stören. Und irgendwann würde ich sagen, ach ja, jetzt könnte man auch mal wieder was anderes lernen, ne, so nach dem Motto. Aber ja.
Ich hab Bier fertig gelernt.
Ja, so nach dem Motto. Kann man ja eigentlich nicht, aber.
Nee, das geht echt nicht.
Genau. Ich mache mal die nächste Frage. Habt ihr einen Lieblingsbierstil und arbeitet ihr an dem perfekten Rezept, fragt Kai23. Also ich habe jetzt tatsächlich keinen Lieblingsbierstil. Es gibt wirklich so viele geile Bierstile, auf die ich irgendwie immer mal Bock habe. Es gibt aber so bestimmte Rezepte, an denen ich echt nicht mehr rumfall, beziehungsweise nicht mehr viel rumfall, weil ich gemerkt habe, die Basis stimmt, eigentlich muss ich da nichts mehr machen. Und wenn ich das dann mache, ist es nur so aus Interesse, aus Neugier. Oder zum anderen einfach auch, weil vielleicht manche Leute sagen, hey, die haben zum Beispiel jetzt gerade nicht den Zugang zu der Hefe oder zu dem Malz oder so. Beim Red Ale zum Beispiel habe ich halt auch ein bisschen mal rumexperimentiert, mal mit verschiedenen, mal mit der Oslo habe ich das auch gebraut, um mal zu sehen, okay, was passiert dann da halt? Dafür habe ich noch fruchtigere Hopfen ausgesucht. Und ja, das Ergebnis war sehr ähnlich irgendwie, aber doch anders. Und genau. Aber es gibt natürlich, also immer wenn ich wieder ein Stil auspacke, wie jetzt zum Beispiel das Cream Ale, also ich denke mal, bei dem Bier würde ich jetzt sagen, da bin ich schon sehr, sehr nah beim perfekten Rezept, das mir gut schmeckt. Das heißt aber nicht, dass ich da aufhören werde, da komplett dran rumzudoktern, sondern vielleicht werde ich auch mal mit Reis ein bisschen brauen. Ich habe ja jetzt wieder, ich habe Minutenreis gefunden im Supermarkt bei Rewe Uncle für Benz. 99 Cent. Nee, das war mega geil. Uncle Benz ist nämlich richtig teuer. Da zahlst du 1,70 pro Packung. Ich habe jetzt für 99 Cent Rewe Instant Reis gefunden. Geil. 250 Gramm Beutel für 99 Cent. Der ist komplett vorverkleistert. Den kann man einfach direkt mit einmeischen.
Dafür gut, ist der ja gemacht?
Genau zum Maischen. Nicht zum Essen. Der ist nur zum Maischen. Genau. Ja, also deswegen. Kann ich jetzt nur sagen, ich mache das ein bisschen anders. Prost, Paul.
Prost. Ja, also ich mach's.
Was trinkst du da eigentlich?
Achso, ja, genau, kann ich auch mal ganz kurz sagen. Ich wohne ja jetzt auf dem Dorf und da hat man ja auch immer mal ein Kastenbier da. Und ich habe einfach mal was riskiert, beziehungsweise ich kenne die Brauerei eigentlich, Bosch.
Bosch? Die sind doch im Münsterland zu Ostwestfalen.
Bad Laasfe ist das. Wo auch immer das ist.
Bosch?
Mhm.
Das ist, meine ich, bei, wie heißt denn das? Detmold, die Ecke.
Okay. Also, das gibt's hier relativ viel. Und ich habe mir einfach mal das Braunbier geschnappt von denen und bin ziemlich begeistert. Also, da liefen schon ein paar in den Paul rein von diesen leckeren Braunbierchen. Wer auf sowas steht, ein bisschen dunkler halt. Also ich kann es hier mal in die Kamera halten für dich, Dave.
Warte.
Hier ist es sogar ein bisschen heller, finde ich es in der Kamera, als es ist. Es hat so einen kleinen rötlichen Touch. Ziemlich cool. Also ich finde es sehr, sehr lecker. Relativ schlank. Hat so eine dezente, ich würde sagen, Hopfennote nach roten Beeren. Ganz cool. Mhm. Und ansonsten ganz, ganz clean, klassisch, lecker.
Okay, ich war gerade völlig falsch. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, weil ich das eigentlich kannte. Das ist so ein Stückchen unter Winterberg. Weiß nicht, ob du Winterberg kennst.
Welches Bundesland denn?
Ich glaube, das ist noch NRW, aber ganz knapp.
Ah, also, ist noch, okay.
Olpe, Gummersbach, Schmallenberg ist dann in der Nähe und ja, direkt dahinter ist Marburg.
Ja, Marburg ist aber Hessen.
Genau, aber Marburg ist wahrscheinlich nur 30, 40 Kilometer von da weg.
Ah, ich glaube, ich habe das auch schon mal gehört vom guten alten Brauonkel, den wir ja hier öfter erwähnen. Der hatte auch schon, glaube ich, das ein oder andere Bosch-Bierchen in seinen Tastings beziehungsweise im Keller und vielleicht habe ich auch schon mal eins getrunken. Auf jeden Fall gibt es das hier relativ viel und also auch verschiedene Bierstile. Ich habe einfach mal das Braunbier mir geschnappt und ja, schmeckt mir gut, muss ich sagen. Ja. Dave, was war die Frage, wenn ich da auch noch antworten möchte?
Lieblingsrezept, beziehungsweise Lieblingsbierstil.
So. Also, Lieblingsbierstil finde ich auch schwierig. Also so richtig festlegen möchte ich mich da auch nicht, aber ich mag es schon sehr hopfig. Also so New England-Sachen, IPAs und so weiter, das wird bei mir einfach immer wieder gebraut und habe ich auch schon oft gebraut. Und ich bin da auch nicht immer zufrieden. Ich finde, das ist wirklich gerade im Hobbybereich schwierig zu machen. Geile New England IPAs, geile IPAs auf jeden Fall auch zu machen. Gerade wenn es ans Thema Stopfen geht, sauerstoffarm, genau. Ja, genau. Ja. Das ist so eine Sache. Also beim New England IPA war ich einmal sehr zufrieden. Das war bei diesem Even Sharks Need Water Wettbewerb von Maltmiller und Bündent.
Und genau. Lalmore, genau.
Genau, stimmt, die hatten es ja zu dritt gemacht. Da hatte ich das war schon ein ganz schön geiles Ding. Also da war ich sehr zufrieden. Und oft bin ich zufrieden, aber nicht so hundertprozentig. Deswegen, das brauche ich immer mal wieder und eigentlich jedes Jahr mindestens zwei, würde ich sagen, so in die Richtung so richtig hopfig. Und ansonsten, ja, wenn es mich halt packt, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ich so viel Pilz gebraut habe? Letztes Jahr, ne?
Ja, genau.
Ja, also wenn es mich dann halt einmal packt, dann, ja, weiß auch nicht, woran das dann liegt, aber da wird irgendein Schalter umgelegt und dann weiß ich auch nicht, bin ich wie ein Wilder und dann brauche ich das halt auch ein paar Mal hintereinander, das passiert schon. Also auch das Scandale zum Beispiel mit dieser Erdnuss, was ja wirklich auch schon ein bisschen, was echt teuer war, in der Produktion und was auch jetzt, also es ist schon drinkable irgendwie, es ist schon süffig, aber es ist halt nicht so, dass du davon einen ganzen Abend trinken kannst. Aber das habe ich jetzt insgesamt fünfmal gebraut, also viermal mindestens, ich glaube fünfmal, wenn man den ersten Versuch noch mitzählt, genau. Ja, dann packt es mich halt.
Genau. Ach Mist, ich hatte noch einen guten Gedanken, aber irgendwie ist der schon wieder weg. Ja, okay, dann ist das halt so.
Dave, nächste Frage.
Welche Hopfengaben sind am besten fürs Aroma außer Stopfen? Fragt FRD1.ing.
Boah, jo. Das hört sich auch an wie aus Star Wars, der Name. ja, da haben wir auch ja schon was zu berichtet, ne? Folge 5 und 6.
Ja, genau.
Hopfengaben genau. Im Heißbereich. Auf jeden Fall mal reingucken. Und um die Frage aber trotzdem kurz zu beantworten, am besten fürs Aroma Whirlpool. Also Whirlpool finde ich wirklich, gerade wenn es in Richtung IPA geht und so weiter, es reicht nicht, nur krass zu stopfen, sondern eigentlich muss der Hopfen, das haben wir, glaube ich, auch dort ausführlich erwähnt, in jeder Phase am Ende des Heißbereichs irgendwie kommen. Also auch verschiedene Hopfengaben, gerade noch im Kochen, so ab 10, 20 Minuten da in regelmäßigen Abschnitten immer mal wieder was reingeben, bringt einfach absolut was. Und gerade Whirlpool ist halt so ein, ich meine, nicht umsonst machen ja auch die großen Player, die irgendwelche geilen New England IPAs machen, die haben krasse Whirlpool-Anlagen, die einfach einen Haufen Hopfen abkönnen müssen. Und das ist
dass einfach, die Filter da nicht verstopfen.
Ja, genau. So. Also die sind halt genau darauf angelegt. Das ist halt krass. Und das ist nicht umsonst so.
Genau, also zu dem Thema auch nochmal ganz kurz, so Whirlpool-Hopfung. Ich sag mal, was ich auch gehört habe, ist so die andere Seite, so dass viele jetzt mittlerweile sagen, und ich verstehe dieses Argument auch, Whirlpool Hopfen ist ja eigentlich wieder nur so, okay, wir kleine Hobbybrauer versuchen irgendwie so die großen Brauer so ein bisschen zu imitieren, von wegen, naja, weil die machen ja eine Whirlpool Hopfen nur wegen der Nachisomerisierung, weil bis die halt einen 20 Hektar Sud oder 60 Hektar oder keine Ahnung, 100 Hektar vielleicht auch abgekühlt haben, dauert das Ganze natürlich viel länger, als wenn wir unsere 20, 50 Liter irgendwie runterkühlen. Und deswegen geben die den Hopfen quasi halt erst so spät dazu, damit quasi aus dieser Hopfengabe, das haben wir auch bei unserem Just Fuse It gesehen, ne? Ich meine, auch da, wo ich jetzt am neuen Rezept gearbeitet habe, quasi Heimbrauerezept, also das musst du komplett umbauen, weil ich meine, wir haben ja quasi nur die Whirlpool-Hopfen gemacht als Bitterhopfengabe, damit wir überhaupt Bittereinheiten haben, weil das schon ausgereicht hat bei der großen Menge an Bier, bei der Menge an Hopfen und bis das runtergekühlt ist und so weiter. Weil es ja auch anders runtergekühlt wird, weil es ja mit einem Plattenwärmetauscher gekühlt wird. Können wir auch nochmal irgendwann in Ruhe erzählen, was da die Unterschiede sind. Jedenfalls, deswegen muss man halt auch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel auch beim Cream Ale habe ich ja 5 Minuten vor Kochende noch eine Hopfengabe gemacht. Und man sagt ja eigentlich, dass diese Hopfenaromen, diese fruchtigen Aromen eigentlich sehr schnell verkochen. Aber ich glaube eigentlich, dass 5 Minuten nicht reichen würde, um die komplett verkochen zu lassen. Und deswegen glaube ich, dass man auch viele Sachen einfacher machen könnte und die zum Beispiel ja eben vereinfachen könnte. Nichtsdestotrotz wollte ich auch noch sagen, Lupomax Hopfen finde ich sehr interessant und da habe ich jetzt ganz kurz, bevor du was sagst, habe ich gelesen, dass angeblich der Hopfen, also das Aroma und der Geschmack viel länger halten mit so einem Lupomax Hopfen als mit einer normalen Cryo oder normalen P90 Pellet. Habe ich jetzt von paar Quellen gelesen tatsächlich, finde ich sehr interessant.
Das ist auch was, was mich absolut interessiert, was ich mir dieses Jahr mal wieder auf den Plan geschrieben hatte. Ich hatte es letztes Jahr auf dem Plan, war dann aber irgendwann Blog und Insta müde und hab's ja und auch braumüde und hab's dann einfach auch gelassen. Aber ich wollte da auch nochmal Richtung IPA gehen und versuchen, im Heißbereich Whirlpool diese Hopfen Produkte wie, genau, Incognito, da gibt es ja verschiedenste Sachen jetzt mittlerweile von verschiedenen Herstellern und Anbietern, die einfach mal vielleicht miteinander zu vergleichen, beziehungsweise ein Bierchen damit zu brauen und einfach zu gucken, was ist, wenn ich den Hopfen quasi als, was ist das, eine Art Sirup, Öl nutze. Sieht echt nicht appetitlich aus. Oder was ist, wenn ich den Hopfen quasi als normalen Pellet und ne, oder vielleicht auch als Cryo nehme und es damit braue und dann so irgendwie im Abstand von 1-2 Tagen ins Gärfass bringen. Und dann einfach miteinander vergleichen, das wäre schon auch vielleicht nochmal interessant. Ja,
vielleicht wäre das eine Folge auch für einen Podcast. Ich meine, wenn ihr auf sowas Bock habt, schreibt uns das einfach in die Kommentare, wenn euch sowas interessieren würde.
Genau. Das ist ja auch das Coole, dass mittlerweile auch Hobbybrauer da zu Kleinstmengen Zugriff haben. Ja. Gerade so Maltmiller, ich weiß gar nicht, ob das noch mehr anbieten. Ich habe jetzt noch nicht mal recherchiert seit letztem Jahr. Aber Maltmiller habe ich das gesehen, da gibt es so kleine Döschen. Das ist einfach Wahnsinn, dass das eben auch Hobbybrauern zugänglich ist. Also wir kriegen, es dauert manchmal vielleicht ein Eckchen länger, aber wir kriegen eigentlich zu allen neuen Sachen, die so auf den Markt geschmissen werden, kriegen wir auch irgendwie Zugang und das ist schon cool.
Ja, mega. Und Lupomax, wer es nicht kennt, das ist quasi so ein Hopfenprodukt von Bart Haas, die das irgendwie entwickelt haben und ist auch so in Richtung Cryo, aber nochmal anders. Also die schaffen es oder sagen zumindest, dass sie schaffen, diese Variabilität, was ja so Hopfen einfach mit sich bringen, weil es ein Naturprodukt ist, was das Aroma angeht und so weiter, komplett austarieren. Ich weiß nicht mehr genau, wie die das machen. Da gibt es eine Folge bei Philosophy, wo die da ein bisschen genauer drauf eingehen. Finde ich sehr interessant auch. Aber grundsätzlich schaffen die es wohl, also sagen die, wie gesagt, zumindest, dass halt der Citra aus 2020 genauso schmeckt wie der Citra aus 2021 und so weiter und so fort. Und mittlerweile haben die haben Citra, die haben Mosaik, Sabro, Galaxy, glaube ich. Die haben Saaz. Die haben Saaz. Also du könntest ein Lagerbier mit Lupomax-Hopfen machen. Voll geil. Und ich glaube, das wäre ein Thema für den Podcast. Ich glaube, das sollten wir uns mal vielleicht, sollten wir uns mal überlegen, wie wir da irgendwie drankommen und
was wir
da
machen. Wir müssen ja auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ich meine, dass da auf jeden Fall der Grünanteil, also das, was quasi nicht notwendig ist, was du halt bei den Pellets immer noch mit dabei hast, dass das halt absolut minimiert wird und die das deshalb halt schaffen, da so eine gleichbleibende Qualität reinzubringen, was auch das Aroma angeht. Aber du hast recht, wir müssen ja ein bisschen mit dem Zahn der Zeit gehen, Dave.
Ja, absolut.
Wir können hier nicht immer nur Cream Ale machen, wir müssen auch mal ein bisschen Lupo Max in unser Tschech-Pilz nachhauen.
Oh, das wäre, ich glaube,
das ist schon geil, ey.
Ich hätte so richtig Bock da drauf.
So ein geiles, buttriges Pilsner zu machen und dann so ein Saaz im Whirlpool unterzubringen. Richtig
einfach
krass.
Wieder Kombi Rast mit der und dann die 3470 reinknallen, lass gehen.
Ich sag's dir, also das ist wirklich was, es kann ich nur aus eigener Erfahrung und dann auch auf einer größeren Anlage, das muss man auch noch dazu sagen. Also auf meiner kleinen Hobbybauanlage und dann auf einer 150-Liter-Anlage. Ist jetzt nicht viel größer, aber trotzdem. Aber
schon anders.
Schon anders. Wirklich, wenn ihr ein buttriges Pilz haben wollt, 3470, Kombirast, keine Eiweißrast.
Keine F1-Rast, genau.
Genau, und dann gib ihm. Also absolut geil. Die Butter kriegst du nie wieder raus.
Genau, ich wollte gerade sagen, wenn ihr mal die Acetyl schmecken wollt, dann macht das so. Das war wirklich geil. Also, wie gesagt, seitdem erkenne ich es. Lass mal weitermachen. Und zwar der Ronald Santos.
Der steht auch auf jeden Fall mit auf dem Treppchen und kriegt einen Pokal mit überreicht. Genau, mit dem Christian Tille zusammen.
Echt. Der hat eine Frage zum Thema Kohlzeithopfen. Und zwar Menge und Dauer. Da steht auch relativ viel im Buch von Scott Jandisch und im Blog auch auf jeden Fall das Buch heißt The New IPA, kann ich euch empfehlen, habe ich heute auch wieder reingeguckt. Ich beantworte das einfach mal ganz kurz und kalt, 2 Tage maximal, also weil halt danach viele Bestandteile nicht mehr krass gelöst werden und sich sogar tatsächlich wieder Öle irgendwie wieder in das Grünmaterial zurückfinden können, beziehungsweise das hat auch was mit den Thiolen und mit den Terpins und so weiter zu tun, also mit diesen anderen Hopfenbestandteilen, aber grundsätzlich auf jeden Fall kalt. Und das ist nämlich noch wichtig zum Thema Hopcreep, aber über die Temperaturen kannst du ja auch nochmal sagen. Und Menge kommt halt auf den Stil, auf den Bierstil und auf den Hopfen an. Das ist jetzt, da müsste man jetzt wieder so weit ausholen. Genau, da werden wir sicherlich nochmal, haben wir auch bestimmt schon in der Hopfengabe-Folge auch etwas beantwortet.
Ja, in der Hopfengabe-Folge, wir wollten aber dazu nochmal so eine Dry-Hopping-Folge machen. Das müssen wir auch nochmal angehen, das ist wirklich ein krasses Thema. Und,
ja, mit dem Lupomax-Hopfen auch interessant, ne? Da genau, verschiedene Hopfenprodukte.
Vielleicht kann man das verbinden. Ich denke mal, dem Ronald geht es vor allen Dingen um krasse Hopfenaromen. Dass du halt so viel wie möglich rausholst. Ich bin schon wieder sorry. Scott Janisch hat in seinem Buch, glaube ich, was von 15,5 Grad fürs Hopfenstopfen geschrieben. Ich weiß nicht, ob er die 2 Tage, aber auf jeden Fall maximal 4 ist, glaube ich, gerade so das, was man so sagt. Früher war man bei einer Woche, der Dave hat es schon gesagt, es bringt halt irgendwann einfach nichts mehr. Das ist halt auch das Ding, ne? Du hast das Problem, dass nach 7 Tagen nach 7 Tagen stopfen, das macht man eigentlich gar nicht mehr. Das liest man vielleicht noch bei dem einen oder anderen Rezept, aber das ist nicht mehr so. Du hast nach 2, 3, 4 Tagen einfach das Maximum erreicht an Aromaölen, die sich da irgendwie lösen können.
Genau.
Und dann hat sich's auch erledigt. Und Dave hat ja auch den Hop Creep angesprochen. Das ist auch so eine, also so, wie sagt man in Deutsch?
Das ist halt einfach das, es sind halt in manchen Hopfensorten Enzyme drin und in diesen Enzymen, beziehungsweise im Hopfen stecken auch irgendwelche Arten von nicht vergärbaren Zuckern drin und es gibt halt Hopfensorten, die haben Enzyme, die diese Zuckerarten wieder umwandeln können in vergärbare Zucker, dadurch wieder eine Gärung auslösen, dadurch halt Fehlaromen halt wieder erzeugen können, weil die Temperaturen der Gärung dann vielleicht nicht mehr optimal sind, weil man ja schon das Bier ein bisschen runtergekühlt hat. Und das nennt man dann Hopcreep. Das führt auch nicht nur dazu, dass das Bier Diacetyl haben kann, sondern halt auch, oder andere Fehlaromen, sondern halt einfach auch in der Dose weitergärt und oder in der Flasche und dazu dann halt auch zu Flaschenbomben führen kann. Oder Dosenbomben.
Genau, und also ihr merkt schon, das ist ein krasses Thema. Auf jeden Fall das Buch, das haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt, das steht auf jeden Fall in den Shownotes. Schaut mal rein. Ich weiß nicht, wie oft ich das auch schon gelesen habe. Ja,
das
so als
kann man
kleiner,
sich immer wieder durchlesen.
Ja,
das, ne?
Man vergisst es auch immer wieder, wenn du es halt nicht ständig benutzt und oder die Prozesse nicht ständig benutzt, einfach immer mal wieder reinschauen. Mhm. Aber grundsätzlich schnappt euch einen geilen Aromahopfen und versucht die Kontaktzeit mit dem Bier beim Dryhopping so kurz wie möglich zu halten und es dann irgendwie wieder rauszukriegen.
Genau. Und es bringt auch tatsächlich mehr, mehrere Hopfengaben verteilt zu machen, also auch im Stopfen, also im Kaltbereich, als wenn man jetzt sagt, man konzentriert das auf eine Hopfengabe. Also lieber dann vielleicht einmal Mitte der Gärung, einmal Ende der Gärung stopfen, als nur einmal am Ende der Gärung zu stopfen. Ist an sich besser, weil dann kriegt ihr aus jeder Hopfengabe einfach das Maximum an Aroma raus. Lest mal die nächste Frage vor.
Biertestik fragt, wie entscheidet ihr, welche Hopfensorten ihr für welches oder wie, ja, für eure Biere nehmt? Also erstmal ist bei mir wichtig, ist das Hopfenaroma wichtig. Das muss man echt sagen, weil ich mache halt auch viel belgische Sachen und gerade wenn die so schwer sind oder ich sag mal.
Wie nennst du die dann nochmal?
Die dicken Belgier. Also gerade bei den dicken Belgiern macht es halt wirklich keinen großen Unterschied, welchen Hopfen ihr benutzt. Aber wenn das Hopfenaroma natürlich interessant ist, grundsätzlich erstmal für den Bitterhopfen Alphasäuregehalt, gucke ich schon nach, dass ich vielleicht einen neben, der ein bisschen mehr hat. Und eben das Hopfenaroma, was vom Shop beschrieben wird, oder zum Beispiel Hopfen der Welt hat sehr schöne Beschreibungen für
Hopslist.
Genau, Hopslist, das ist auch so ein Ding, dass da kann man einfach mal reingucken. Und von den Produzenten an sich gibt es ja mittlerweile auch, das wird ja sehr, sehr schön blumig beschrieben, wie die Hopfensorten schmecken. Und wenn ich halt ein dankes IPA haben will, so ein West Coast IPA, dann versuche ich halt Maracuja und Ananas und sowas ein bisschen fernzuhalten und gehe dann halt eher so in grasige, zitrische Pinienaromen rein, als Beispiel jetzt mal.
Genau, jetzt muss man aber auch sagen, zum Beispiel Simcoe ist ja auch ein Hopfen, der hat ja beides, der hat ja Maracuja und Grasigpinie. Und ich merke halt auch immer wieder, dass sich so ein Hopfen halt auch ganz anders in verschiedenen Bieren verhalten kann. Ne? Also zum Beispiel in dem Weizen war der Styrian Wolf wieder ganz anders. Der war irgendwie ein Gefühl süßer, viel fruchtiger, weniger grasig und jetzt ist er halt viel mehr grasig und das Fruchtige ist auch da, aber irgendwie in Balance mit dem Grasigen. Und deswegen auch da ein Tipp, probiert einen Hopfen auch mal ruhig in verschiedenen Applikationen aus. Nicht nur im selben Bierstil, könnt ihr auch machen, da aber dann auch gerne mal, wie gesagt, mit einer anderen Hefe, im Zusammenspiel mit einer anderen Schüttung zu probieren, die Hopfengaben halt auch zu variieren. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt den nur mal zum, Aroma-Hopfen genommen habt, so 5 Minuten vor Kochende oder Whirlpool, nehmt den auch mal vielleicht zum Bittern. Beim Bittern ist auch wieder wichtig, weil du hattest vorhin zum Beispiel gesagt, du hast mit Chinook dein Pale Ale gebittert. Und da habe ich zum Beispiel jetzt gelesen, der hat halt irgendwie hohe Betasäure, irgendwie, genau, einen hohen Betasäurenwert. Und deswegen macht er wohl eine sehr anstrengende Bittere.
Eine kratzige Bittere, ja.
Genau.
Ja, da gibt es auch.
Auch danach kann man gehen.
Ja, genau. Also da gibt's.
Das sprechen wir auch in der Folge an. Auch da weiß ich noch. Da haben wir relativ intensiv drüber.
Sehr gut. Ja, dann guck da auf jeden Fall mal rein. Also es gibt Hopfen, die machen wohl eine kratzigere, bittere, wobei das natürlich auch auf das Gesamtkonzept,
Wasserprofil, genau. Ja,
Wasserprofil, alles Mögliche ankommt. Aber kann man sich auf jeden Fall so ein bisschen dran langhangeln.
Genau. Bei mir ist das auch so. Ich gucke auch natürlich erstmal auf die Eigenschaften so ein bisschen. Und denk aber auch manchmal, okay, dieses Aroma in dem Bier könnte gut passen, auch wenn es vielleicht nicht für den Stil vorgesehen ist. Also ich sag mal, das muss aber auch immer zu dem passen, was ihr euch geschmacklich vorstellt oder beziehungsweise, ich meine, ich hätte jetzt keinen Bock auf ein Märzen, das so nach, weiß nicht, Blaubeere schmeckt.
Ja, also.
Also Märzen finde ich das.
Genau das wollte ich kurz und knapp damit sagen. Also es muss halt zu dem passen, was ihr da machen wollt. Wenn ihr natürlich einen Märzen liebt oder ihr habt mal eins getrunken, was so Blaubeere geschmeckt hat, dann müsst ihr halt.
Das hat euch geschmeckt, genau. Dann
müsst ihr das halt raussuchen. Aber
dann müsst ihr euch auch vor niemandem verteidigen oder so. Das ist euer Bier.
Ihr müsst die 20 Liter trinken.
Genau.
Viel Spaß.
Das klingt jetzt gemein.
Okay, nein, aber gut. Alles gut. Aber ist ja so. Also ich muss ja auch meinen Rhabarber, was hatte ich genommen? Rhabarber-Sauer. mit ja, also verschiedenen Gewürzen und Pfeffern und so weiter, das muss ich halt auch selber trinken. Das ist halt so.
Okay, Hank the Tank.
Ja, aber wie geschrieben, finde ich auch gut.
Ja, also H-E-N-G und dann The Tank.
Ja. Alles zusammen.
Ich verstehe die Anspielung nicht, aber es ist irgendwie ein lustiger
trotzdem
Name.
Trotzdem witzig, ja.
Ja. Tipps für blablabla, Tipps für mehr Vollmundigkeit. Mach weiter so.
Ja. Danke, wir machen weiter so.
Nein, jetzt Dave, extra nicht.
Dem Dave schmeckt es schon wieder gut, ist da auch schön.
Ja, aber das Cream Ale läuft halt einfach auch wirklich rein.
So muss das doch auch sein, Dave. Dafür, die das nicht mögen, die sind jetzt mittlerweile wirklich raus. Aber die uns so mögen, wie
wir halt sind. Wir haben unsere Zuhörerschaft erzogen.
Genau, ich denke mal, nach fast 2 Stunden Podcast, dann wissen die, okay, die Jungs, die haben ein bisschen was getrunken. Alles gut. Ja, Tipps für mehr Vollmundigkeit. Dave, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie hast du Bock?
Okay, ich lese das erste Wort vor, Karamalze.
Ja, die machen es natürlich. Also, wenn ich Vollmundigkeit höre, dann ist natürlich auch das erste Ding, okay, ich suche mir irgendwie so ein paar geile Karamellmalze, die so Honig vielleicht imitieren, so ein bisschen toastig schmecken, so in die Richtung gehen und karamellig halt schmecken, Süße reinbringen ins Bier, ist halt natürlich absolut, absolut cool.
Weißt du, welches Malz ich auch unbedingt immer noch probieren will? Da war ich so gehypt, als die vor einem Jahr, glaube ich, das announced haben. Was ist los?
Ja, welches kommt denn jetzt?
Ach so. Ja, tatsächlich bin ich auch mal auf dem Malz geil. Das ist das Brown Porter von The Swan aus Heute Nederland.
Also ja, ein richtiges Braunmalz quasi, so in die Richtung.
Das ist so ein
altertümliches, so ein bisschen.
Ja, genau, irgendwie so. Also es ist wohl ein diastatisches Malz eben. Also was sich halt auch, was genug enzymatische Kraft hat, um sich selber zu verzuckern.
Also auch in der 100% Schüttung gehen
das
würde?
Das habe ich jetzt. Ja, also wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ja, angeblich
krass.
Ja. Okay. Aber das klingt echt interessant. Die haben das halt auch wirklich so, auch so mit der Geschichte dahinter so ein bisschen so promoted und ich finde das sehr interessant. Ich würde das gerne probieren. Ich muss da mal gucken, ob ich da drankomme.
Klingt gut. Ja,
genau.
Passt auch irgendwie zu dir, so englische Bierstile und so weiter, finde ich.
Wir müssen ja mal irgendwann zusammen mal meinem ganz lieben Freund, dem Jan, Hamburg Hophead mal einen Besuch abstatten. Und dann in Circle 8 gehen. Da ist jetzt nämlich auch Seaman Ales on tap. Und also Circle 8 und der Seaman Ales, die sind ja beide Engländer. Und Circle 8 macht einfach so geile Biere.
Und dann wärst du im Himmel.
3,50 für ein Glas gezapft, 0,3. Hammer. Ey, und das schmeckt, Alter, der hat's richtig drauf, ne?
Geil. Also eigentlich egal welches Bier, aber ich würde mit dir gerne auf jeden Fall mal wieder eins trinken gehen. Wir sehen uns ja immer nur hier so über, ne?
Ja, naja. Also virtuell. Ja, okay.
Naja.
Aber ich komme dich mal bald besuchen. Wir sind ja
sehr
bald
gemustert.
Genau, höher maischen, auch noch so eine Sache. Also die Temperatur einfach vom Maischeverfahren anpassen. Ihr könnt ja zum Beispiel einfach eine Kombirast auch bei 70 oder 71 Grad machen. Ich habe, glaube ich, das Höchste, was ich gemacht habe, waren, glaube ich, 71 Grad sogar. Und nee, 70.
Sportlich,
70.
Das habe ich auch noch nicht gemacht. Also wenn ich Richtung Vollmundigkeit gehe, ist so bei 69 Schluss bei mir. Aber ja, warum nicht? Warum nicht?
Ich muss aber auch sagen, Vollmundigkeit hat nicht immer was mit Restsüße zu tun, tatsächlich.
Das stimmt. Du hast, glaube ich, auch schon das ein oder andere Low Carb, wollte ich schon sagen, aber dieses so ein paar mit niedriger Stammwürze, wo man eigentlich gedacht hätte, okay, das schmeckt jetzt irgendwie fad, wässrig, dünn und du hast trotzdem eine gewisse Vollmundigkeit drin, ne?
Genau.
Das hast du, glaube ich, das ein oder andere Mal schon hier im Podcast erwähnt.
Genau, und gerade auch bei diesen New England Style Pale Ales oder IPAs, da mache ich die Kombiras auch mindestens bei 68 Grad, wenn es jetzt nicht gerade ein Triple IPA wird. Ansonsten auch gerne 69, 70. Also, weil das bringt wirklich total viel. Es macht das Ganze cremiger, dicker einfach auch irgendwie im Mund. Und eine weitere Stelle ist das Thema
Wasser.
Richtig.
Absolut. Wir hatten in unserer Folge Wasser Basics oder irgendwie so hieß die drüber gesprochen. Chlorid-Sulfat-Verhältnis, eins der wichtigsten, wenn man mich fragt, auf jeden Fall Verhältnisse oder Parameter im Wasserprofil für die Bierstile. Mehr Chlorid, weicher, vollmundiger, mehr Sulfat, ein bisschen schlanker und
knackigere, bittere Aroma.
Genau. Und deswegen in dem Fall dann für die Frage, pack doch mal das Chlorid ein bisschen nach oben, wenn du dein Wasser anpasst, wenn du da was dran machen kannst. Und das Sulfat halt nach unten. Und dann sollte eigentlich schon grundsätzlich so ein weicheres Mundgefühl rüberkommen, was ja auch ein bisschen Vollmundigkeit imitieren kann.
Genau. Und dann hattest du ja auch noch ergänzt, auch ein sehr guter Tipp, eine Hefe mit einem niedrigeren scheinbaren Endvergärgrad zu wählen. Jetzt muss ich dazu aber auch so ein kleines bisschen sagen, ja, kann man machen. Es gibt zum Beispiel Hefen wie die London ESB von Lallemand. Das ist ja eine Trockenhefe. Die kann zum Beispiel keine Maltotriose vergären. Ne?
Triose, ja.
Und die habe ich
Die habe ich zum Beispiel im Scandale verwendet. Unter anderem im Scandale verwendet. Und die wird jetzt wahrscheinlich auch bei Berlo verwendet. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es die auch war. Auf jeden Fall haben wir da auch wieder so eine englische uns geschnappt, die halt wirklich nicht ganz so viel verknuspert, damit wir am Ende eine schöne Restsüße haben.
Genau. Jetzt muss man aber auch sagen, dass natürlich die Parameter wieder, wie hoch so ein Hefe verkehrt, auch wieder krass im Sutos eigentlich. Also der Bernd sagt das ja auch immer, Bernd Unger, ne? Hier wieder Bernd Ungerschwein und so.
Kling,
genau. Den hast du jetzt auch gemerkt, den Soundeffekt, ne?
Ja, ja.
Den ziehe ich jetzt auch durch, bis ich sterbe. jedenfalls hat der halt auch richtigerweise gesagt, der Endvergärgrad wird im Sudhaus gemacht. Das heißt also, die Schüttung in Kombination mit dem Maischeverfahren. Und ich finde, das ist auch wirklich das, was am meisten Unterschied macht. Weil ich kann zum Beispiel sagen, ich habe mal ein Split-Batch gemacht, New England Style Pale Ale, gleiche Schüttung und dann halt mit gleiches Maischeverfahren natürlich und dann halt mit der Voss und mit der Framgarden-Quaik vergoren. Und die waren eigentlich beide vom Mundgefühl blablabla identisch, Alkoholgehalt auch. Und der Endvergärgrad war auch ähnlich. Also auch selbst wenn ich zum Beispiel Lagerhefen auch wieder vergleiche, auch die sind dann sehr, sehr ähnlich. Jetzt müsstet ihr dann wirklich so krass gehen, dass ihr sagt, okay, ihr nehmt jetzt die diastatische belgische Saisonhefe,
dann kannst du auch machen, was du willst. Also genau.
Ja, genau. Oh, jetzt bin ich gegen das Mikrofon gekommen. Ja. aber genau, also deswegen mit den ersten Parametern beeinflusst ihr schon mal krass den Endvergärgrad und die Hefe ist dann nochmal die letzte Stellschraube, wo ihr auch nochmal dran drehen könnt. Und jetzt nochmal, um das abzuschließen, diese Frage. Ihr solltet nicht direkt an allen Parametern gleichzeitig was ändern, weil dann kann es wieder zu süß werden. Ne? Fangt erstmal mit einem Parameter an. Sucht euch eine Variable aus. Nehmt zum Beispiel erstmal ein Karamellmalz. So zum Beispiel das Salty Caramel, auch das von The Swan, ist ein super tolles Malz, was nicht salzig ist nach meiner Erfahrung, aber trotzdem eine angenehme Süße, eine angenehme Karamelligkeit mit reinbringt. Selbst bei 20% in einem Brown Ale. Das war super. Und wenn ihr sagt, okay, das reicht mir noch nicht, fangt auch nicht mit 20% an, sondern 5% und steigert euch da.
Ja, das kann ja auch mal einfach Vollmundigkeit in den Märzen zum Beispiel sein, dass ich das mehr ein bisschen, weißt du, dass ich das ein bisschen weicher, ein bisschen voller haben möchte.
Genau.
Aber genau.
Nicht direkt zu viel auf einmal wollen.
Nee, das würde ich auch sagen. Aber das kommt halt auch drauf an, will ich ein bestehendes Rezept, was ich habe, anpassen, weil mir was nicht passt, und zwar der Körper des Bieres, oder will ich von vornherein quasi in Richtung Vollmundigkeit, und da kann man natürlich auch alles schon reinballern und kann dann nach und nach, wenn man das nochmal braucht, vielleicht nochmal eine Stellschraube irgendwie zurück drehen und sagen, okay, ich nehme jetzt mal eine andere Hefe oder ich maisch doch nochmal ein bisschen niedriger, weil es war mir doch ein bisschen zu süß, die Geschichte.
Genau. Ja, also wie gesagt, einfach mal einen Parameter nach dem nächsten anpassen und ich glaube, dann werdet ihr auch relativ schnell ans Ziel kommen. Und zumindest könnt ihr dann halt auch sagen, hey, ich habe jetzt das Karamellmalz reingemacht, das reicht mir noch nicht. Dann mache ich beim nächsten Mal das Maischeverfahren. Okay, ist schon fast perfekt. Und dann noch das Wasser und dann bin ich zufrieden. So würde ich es machen.
Dreimal gebraut und dann hast du einfach ein geiles Rezept.
Und dann kennst du dein Rezept auch, ne? Dann kannst du halt auch sagen.
Auswendig.
Eben, das ist wirklich wichtig.
Ja.
Okay, wir haben noch eine Frage, Paul.
Letzte Frage. Und da haben wir auch schon eine Folge. Und das finde ich auch wieder so cool. Ich stelle erstmal die Frage. Warte ganz kurz. Kosten sparen beim Rezeptplan, Versandkosten gering halten. das hat geschrieben, der Hobbybrauer Leipzig, ist das richtig? Oder die Hobbybrauer Leipzig. Das finde ich auch so schön, dass wir eben jetzt durchgängig durch die Podcast-Folge auch auf alte Folgen verlinken konnten. Irgendwann hatte ich das schon mal gesagt. Ich finde das schön, dass wir das jetzt machen können. Wir haben schon eine Folge rausgehauen, die heißt Cheap Trick. Cheap Trick. Und das war Folge 11. Hört da gerne mal rein. Da haben wir super viele Infos dazu gegeben, wie ihr die Kosten für Zutaten ein bisschen geringer halten könnt. Ich glaube auch für die Anlage. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Anlage, genau.
Alles Mögliche.
Auch Reinigungs, also ne, zum Beispiel mal Starcell wiederverwenden. Ja. Muss man nicht immer sofort nach der ersten Verwendung wegschütten, genauso wie Natronlauge oder Oxy, ne? Wer damit arbeitet.
Ein paar Stichpunkte einfach so, damit wir es wenigstens mal angesprochen haben. Hefeernten ist ja so ein Steckenpferd von mir, also Natriumchlorid oder vielleicht ist es einfach nur Ernten für den nächsten Sud. Daves Tipp ist da auf jeden Fall auch immer aufeinanderfolgende Sude verwenden, ne? Also mit einem Pale Ale starten, dann auf einen IPA und ja, vielleicht auch noch auf ein Double IPA oder umsteigen und dann quasi die Hefe immer wieder verwenden. Das ist natürlich erstens die richtige Reihenfolge, um die Hefe nicht zu stressen, um die nicht aus einem, wenn die jetzt in einem Triple IPA oder so schon Gas gegeben hat, dann ist die halt komplett fertig mit der Welt und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, dann braucht sie die halt auch nicht mehr irgendwo anders reinpacken. Aber wenn man das so stufenweise, sollte man nicht machen. Nee, aber wenn man es so stufenweise anpasst, absolut cool. Da kann man auf jeden Fall ein bisschen was sparen. Starter, ja, vom Starter ernten ist natürlich auch geil. Ne? Das sage ich ja auch immer wieder, dass du machst den Starter, du machst dir den Aufwand, einen Starter zu machen, da kannst du halt auch noch mal ganz schnell dir ein kleines Kochsalzfläschchen holen, eine Spritze und ziehst dir einfach 10, 20 Milliliter aus dieser Starterhefe raus. Die ist super vital, wenn du das alles richtig machst. Ja. Und die lagerst du ein. Dann hast du halt einfach nur absolut frische Hefe eingelagert für irgendwann mal wieder, wenn du einen Starter machen möchtest.
Genau, oder eben diese Technik, das habe ich aber auch in der Folge angesprochen, einfach den Starter größer machen und dann zu sagen, okay, ich teile den jetzt auf drei kleine Einmachgläser, die ich auch wirklich, ihr müsst super sauber arbeiten.
Ja, das sowieso. Dann,
und dann nehmt ihr halt einfach quasi jedes Mal, wenn ihr wisst, okay, in den nächsten drei Wochen brauche ich jetzt dreimal mit derselben Hefe, dann nehmt ihr jedes Mal das Einmachglas, könnt es reinhauen. Ja. Ne? Also, und vor allen Dingen, oder eine andere Alternative wäre auch noch, ihr nehmt quasi, also ihr macht den Starter, macht ein bisschen mehr Starterwürze, als ihr braucht, also von der Menge des Hefestarters und kippt quasi dann nicht alles in den Sud, sondern lasst einfach so, weiß ich, 200 Milliliter über und wenn ihr zwei Wochen später dann wieder braut, macht ihr wieder einen Tag vorher einen Starter, also gibt quasi einfach neue Starterwürze wieder in die eure alte Hefe rein und frischt die so wieder auf und macht dann wieder ein bisschen mehr und so habt ihr halt immer die gleiche, also wenn ihr das halt konsistent haltet, wenn ihr immer die gleiche Würze zuführt, habt ihr immer die gleiche Bedingung, das heißt, die Hefe mutiert nicht so schnell. Und das ist ein Riesenvorteil. Ihr habt immer die gleiche Ausgangsgrundlage und eure Hefe ist einfach so ein bisschen, naja, viele sagen, unverfälschter, ne? Weil wenn du die erntest, wieder von einem Sud, ne? Kann man sagen,
du hast halt ein bisschen stärker. Genau, du hast halt Mutationen drin, die vermehren sich nicht immer gleich. Da gibt es immer mal Probleme.
Genau, Würzezusammensetzung ist ja auch anders.
Richtig, da gibt es immer mal Probleme in der Familie und dann hast du halt so ein paar Mutationen dabei. Das kann passieren, die fängst du dir dann halt mit ein und die wiederum vermehren sich auch wieder anders. Bringen wieder andere GR-Nebenprodukte mit ins Spiel und so weiter und so fort. Letzter Tipp dazu, weil wir es uns auch hierfür notiert haben und ich das jetzt auch in der Brausport-Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe gesehen habe, richtig in echt, dass man sich einfach einen Plan macht, was ich so über das Jahr oder vielleicht für das nächste, je nachdem wie viel ihr braut, für die nächsten Monate, was ich brauen will. Und dann macht es natürlich Sinn, wenn ich ein Pilz mache und auch in Märzen oder was weiß ich, dass ich halt ein bisschen Pilz am Malz mehr bestelle, um auch den nächsten Sud mit abzudecken und das nicht immer wieder für jeden Sud neu bestelle. Oder ich bestelle mir halt 100 Gramm Tettnanger, weil den knalle ich in meinen Pilz mit rein und danach halt ins Märzen oder wie auch immer.
Genau. Da 100 Gramm ist ja noch an der unteren Menge, ne?
Also ja, absolut. Also das tut noch nicht ganz so weh, aber dass man einfach sagt, okay, ich kann das vielleicht einfach zwei, dreimal verwenden.
Eben.
Ist so eine Geschichte.
Gerade bei Hopfen, ich meine, wenn ihr da sagt, okay, ihr nehmt zwar vielleicht eine größere Packung, das heißt so 200, 300 Gramm oder vielleicht 400 Gramm sogar, aber ihr wisst halt, okay, die nächsten 4, 5 Biere sind halt mit Tettnanger oder vielleicht dann ein, zwei wieder nicht und dann die nächsten 2, 3 wieder, sondern dann habt ihr halt auch immer ein relativ frisches Produkt irgendwie am Start, ne? Und auch das ist ja irgendwie voll geil. Aber trotzdem könnte ich so auf die Art und Weise Geld sparen, weil wenn ihr Hopfen oder Zutaten in größeren Gebinden kauft, spart ihr halt immer Geld. Hefe würde ich jetzt euch nicht empfehlen, 500 Gramm Päckchen zu kaufen. Ist halt einfach, was so Keimarm und Handling und so weiter halt angeht. Also ihr kriegt das halt nie wieder komplett vakuumiert und das würde ich nicht machen. Da könnt ihr lieber die Hefe einfach wieder ernten und das passt genau. Schon als Hobby.
Oder du kaufst halt einfach nochmal ein neues Päckchen. Ne? Genau. Oder Trockenhefe kann man sich auch mal so, gerade wenn irgendwie vielleicht mal eine Gärung schief läuft, stockt, nicht stockt, aber wenn sie quasi nicht anfängt, ein, zwei Päckchen Trockenhefe auf Halde zu haben, einfach im Lager zu haben und zu sagen, okay, ich kann hier doch nochmal schnell reagieren, weil mein Starter, ja, der riecht irgendwie nicht so gut, den will ich jetzt doch nicht dazugeben. Dann einfach für den irgendwie eine Alternativhefe da zu haben als Trockenhefe ist nicht schlecht.
Genau.
Ja.
Und noch eine ganz kurze Sache, auch einfach mal Hopfen im Sale kaufen. Also es gibt ja wirklich verschiedene Händler, die dann halt auch mal alte Ernten und so weiter für einen günstigeren Preis abverkaufen. Auch da könnt ihr wirklich gute Deals machen. Schaut einfach mal bei den gängigen Shops vorbei. Und wir haben natürlich noch ein paar weitere Fragen bekommen, auch zum Beispiel jetzt hier vom Kabel Suppe mit Brewhouse Efficiency und so weiter. Das ist wieder so umfangreich, das würden wir gerne in der nächsten Folge einfach adressieren. Wenn ihr jetzt noch irgendeine Frage habt, die wir jetzt nicht unbedingt in dieser Folge beantwortet haben, dann schreibt uns gerne nochmal, erinnert uns nochmal daran, dann kommen wir da in den nächsten Folgen einfach drauf zurück und nicht, dass ihr euch da jetzt hintergangen fühlt, das wollen wir jetzt auch nicht. Wir freuen uns, wie gesagt, über das Feedback, aber wir sind jetzt bei, also Aufnahmezeit, 2 Stunden und 23 Minuten.
Ist langsam gut, gell? Aber ja. schreibt uns grundsätzlich gerne. Also wir freuen uns über die Fragen. Wir haben uns jetzt auch vorgenommen, Zuhörerfragen einfach mehr auch in den Podcast einzubauen und das immer nicht nur
direkt zu beantworten.
Direkt zu beantworten, genau, weil so haben vielleicht alle was davon. Der eine oder andere hat vielleicht einfach keinen Bock oder keine Lust, keine Zeit, die Frage zu stellen.
Kein Bock.
Interessiert sich aber trotzdem dafür und kriegt sie dann trotzdem beantwortet im Podcast. So ist der Plan. Deswegen schreibt uns gern weiterhin zu allen möglichen Themen. Muss auch nicht immer zur Folge passen. Ich glaube, wir schnappen uns einfach auch mal, wenn wir Bock haben, irgendeine Frage und bauen die mit ein.
Genau. Ja, und eine Sache noch, wir haben auch die Frage bekommen, ob wir einen Step-by-Step-Guide machen können. Und das ist einfach schwierig. Also das könnten wir vielleicht mal irgendwann überlegen, ob wir das vielleicht für unsere Patrons machen, dass wir halt einfach so eine Art, dass jeder von uns mal irgendwann, weiß ich nicht, mal ein Video aufnimmt, so ein Screencast und ein bisschen so erzählt, wie er gerade ein Rezept erstellt. Ist halt auch relativ viel Arbeit. Aber weiß nicht, ob wir da vielleicht nochmal ein höheres Tier für einrichten oder so, also ein höheres Level. Ich habe das ja schon mal auf meinem Patreon versucht. Es ist sehr, 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 sehr viel Arbeit und das halt regelmäßig zu machen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das schaffen können. Aber das würde jetzt halt hier den Rahmen auch sprengen. Und ich finde, da macht ein Video einfach auch Sinn, so als Format. Also wenn wir euch jetzt erzählen, jetzt haben wir die Stammwürze erhöht und das seht ihr dann gerade nicht im Beersmith oder Brewfather. Ja, was bringt euch das dann? Also deswegen ein Step-by-Step-Guide wäre jetzt einfach nicht das passende Format hier im Podcast. Also, aber da können wir bestimmt in anderer Art und Weise darauf zurückkommen.
Ja, absolut. Coole Idee. Finde ich auch ganz cool, das in einem Video zu lösen. Ich hatte ja die Frage auch gelesen und wusste auch nicht so ganz, wie ich damit umgehen soll. Aber in einem Video ist vielleicht ganz geil, quasi uns über die Schulter schauen von der Rezeptentwicklung bis wir
genau, das von der Ding Idee dann, auch, ne?
Ja, genau, bis wir das Ding dann trinken. Das
ist eigentlich genau.
Ganz cool, ja, finde ich witzig.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch schon so ziemlich das meiste zum Thema gesagt, oder?
Also, ich glaube auch. Ich bin gespannt, ob noch Fragen offen sind, dann schreibt ihr uns gern. Aber wir sind jetzt auf jeden Fall durch mit der Folge, mit Folge 25, Dave.
Ja, wir haben jetzt ein Vierteljahrhundert in Folgen abgelegt. Wir werden alt.
Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und mein Bierchen ist auch alle.
Ja, meins auch fast.
Ja, langsam ist auch Schlafenszeit, Leute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. und konnte ein bisschen was mitnehmen. Auch die alten Hasen, die ich glaube, die neu dazustoßen, auf jeden Fall. Die alten Hasen hoffentlich auch so ein bisschen.
Ja.
Und auch von denen, das muss ich auch nochmal sagen, würden wir uns natürlich über Feedback freuen.
Ne? Ja.
Also haltet euch bitte nicht zurück. Und
auch wenn wir es nicht immer sofort beantworten oder irgendwie, also ich glaube, uns geht halt einfach mal was durch die Lappen, aber wir lesen alles. Wir lesen wirklich alles.
Genau.
Und wir tauschen uns dann auch untereinander nochmal dazu aus. Und deswegen danke auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch gerne bei Patreon nochmal vorbeischauen. Da kommen wieder zwei gute Rezepte. Ja, und ich würde sagen, haut rein, allzeit gut Sud. Wir hauen auch rein.
Auf jeden Fall.
Und wir sehen uns in der nächsten Folge zum Thema Cream Ale mit unserem geilen Gast.
Mit unserem geilen Gast. Nee, mit unserem geilen Gast, genau. So, den Cliffhanger, den gönnen wir uns jetzt. Macht's gut,
bis dann. Ciao, ciao.